Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
So, herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Andi, ich habe eine Frage an dich. Okay. Ich habe erstmal eine Frage an euch. Wir haben mitbekommen, dass der MTMT-Podcast in einer gewissen Ecke des Internets sich großer Popularität erfreut. Und zwar in der Fußfetisch-YouTube-Ecke des Internets. Und jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass alle Views, die wir auf YouTube haben, nur von Fußfetischisten sind. Und ich muss mich zusammenreißen, dass ich meine Füße hier unten behalte. So. Und sie nicht hier drauflege und vor allem nicht mehr meine Socken ausziehe. Außer es kommt das richtige Angebot, aber das war bis jetzt noch nicht dabei.
Dann ziehe ich jetzt meine Socken aus.
Das kannst du gerne machen. Also kommentiert mal, ob ihr nur für die Füße auf YouTube den Podcast euch anschaut oder auch tatsächlich für den Inhalt. Weil ansonsten müssen wir vielleicht die YouTube-Version runternehmen oder so. Ich weiß es nicht. Schockiert hat mich das.
Das ist ja auch nicht so.
Andi, hast du Avatar 2 eigentlich gesehen? Und also Avatar 1 und Avatar 2?
Nein.
Hast du nicht gesehen?
Nein.
Okay. Leute, ich sag's euch. Damals, als Avatar rausgekommen ist, der ist ja schon echt alt, da war ich so, ach, don't believe the hype, habe ich mir nicht angeschaut, war ich so, braucht niemand.
Don't.
Letztes Jahr habe ich mir den ersten Avatar angeschaut, war so, okay, ist doch ein krasser Film. Und gestern habe ich mir Avatar 2 angeschaut. Mindblowing shit. Leute, schaut euch Avatar 2 an. Und Avatar 3 kommt jetzt in die Kinos, da gehe ich nächstes Wochenende hin. Dieses Wochenende, freue ich mich schon sehr drauf. Also manchmal muss man den Hype auch einfach glauben und darf ein Hype-Beast sein und auf den Hype-Train aufspringen und alles. Kleine Filmempfehlung am Rande. Andi, um was geht's heute? Um was soll's in dieser Folge des MTMT-Podcasts gehen?
Was?
Mhm. Bist du bei uns?
Ich bin da. Ich suche gerade, wir haben noch gesagt, es gibt wieder, wie heißt denn das? So, weißt du schon? Q&A.
Leute, heute machen wir Q&A. 60-jährigen Podcast machen, kostet wirklich viel Kraft. Bitte liked, bitte folgt dem Podcast, damit sich das Ganze hier lohnt.
Die ganze Lebensenergie. Ich hab's gesucht, hallo, ist nicht so einfach zu finden. Hier, voilà, schreibt der Rob. Also wir machen Q&A-Podcast. Vielen Dank an alle Fragen, die ihr immer schickt. So, ihr seid die real MVPs, oder? So.
Ja, vielen Dank an alle Fragen.
Vielen Dank an alle Fragenden.
Shouts out.
Jetzt muss ich das wirklich groß machen, weil sonst kann ich es nicht lesen. Janina, Shoutout, schreibt. Haben wir irgendwie schon Werbung gemacht? Wir müssen auch so Werbung machen.
Ach stimmt, wir müssen Werbung machen. Löwenanteil, Leute. Es gibt neue Sorten, habe ich letztes Mal schon angeteased. Da hatte ich sie noch nicht probiert. Jetzt habe ich sie probiert. Löwenanteil Butter Chicken. Es schmeckt nicht wirklich nach Butter Chicken, so wie ich das jetzt kenne, wenn ich halt bei meinem Inder des Vertrauens bestelle. Mhm. Aber es ist trotzdem lecker. Also es ist, natürlich muss da massiv nachgesalzen werden, aber so, das kann man auf jeden Fall machen. Das Butter Chicken mit ein bisschen Reis, schon gut. Ist nicht so, eben, es schmeckt auf jeden Fall indisch, aber nicht wirklich nach Butter Chicken.
Hast du mal geschaut, welche
aber
Ingredients,
aber es ist trotzdem also sehr lecker.
Gewürze drin sind?
Ich habe die Gewürzliste nicht genau angeschaut. Nee. Das solltest du mal unter die Lupe nehmen.
Ich schaue mir das an.
Als designierter Druide. Code MTMT spart ihr immer 10% auf alles von Löwenanteil. Es gibt natürlich noch viel mehr als nur Butter Chicken. Zum Beispiel auch die Klassiker Chili, Con Carne.
Chicken Vindaloo.
Nein.
Ticker, ticker, tack. Oder wie heißt es?
Es kostet so viel Kraft, Leute. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen.
Oh Mann, hey. Ich dachte, das ist irgendwie lustig oder so.
Danke für euren Support. Ohne euch könnte ich das hier nicht. So.
Ja. Okay.
Jetzt darfst du gerne die erste Frage vorlesen.
Also nochmal, Shoutout. Janina schreibt, liebes MTMT-Team, ihr seid wirklich die Besten. Dankeschön. Herzlichen Dank für euren konstant guten Input, eure Ehrlichkeit und Nörderei. Smiley. Ich bin selber seit 25 Jahren Schwimmtrainerin und beschäftige mich viel mit dem Thema Menschenmensch und den Herausforderungen, die richtige Sprache für die individuellen Ansprüche meiner Sportler zu finden. Aber es funktioniert, wenn man Interesse am Gegenüber hat. Smiley. Nun aber zu meiner Frage. Ich bin selber hypermobil, schwimme, laufe, mache Krafttraining und funktionelles Zeug, in Anführungsstrichen. Habe aber seit einigen Monaten immer mehr Probleme mit der Überbeweglichkeit in meinen Fingergelenken, vor allem im Alltag überstrecke und belaste ich diese oft gleichzeitig. Mhm. Bisher hat mich das nie gestört, aber mit den aktuellen Schmerzen frage ich mich, was ich hier Sinnvolles tun kann, um sie langfristig zu, wieder in Anführungsstrichen, stabilisieren. Meine Frage ist wahrscheinlich recht uninteressant für die meisten anderen Menschen, aber vielleicht kennt ihr ja irgendjemanden, der sich mit solch einem Thema auseinandersetzt oder einen Ort, an dem ich mir selber mehr Informationen holen kann. Und auch falls ihr mir nicht weiterhelfen könnt, dann freue ich mich auf sämtlichen zukünftigen Input und Philosophieren. Sonnige Grüße, Janina. Danke, das finde ich sehr lieb. Zurück.
Ja.
Also ich würde Kung-Fu-Training machen. Ich würde tatsächlich, ernsthaft, ich würde mal so ein bisschen...
One-Inch-Punch oder was?
One-Inch-Punches kannst du dann machen, wenn deine Finger stabil sind. Ich würde mir tatsächlich mal so ein bisschen was aus dem Kampfsport anschauen und mich da so ein bisschen reinnörden, weil Nörderei findest du ja gut offensichtlich. Und ich kann mich an zwei von meinen ältesten Freunden, Shoutout Mark, Shoutout Roland, erinnern, die nur solche Sachen gemacht haben. Also die hatten auch einen Großmeister aus Malaysia und die haben halt tatsächlich so Eisenkugel, Sandsack-Sachen, also die hatten so Säcke, die mit Eisenkugeln befüllt waren und haben da quasi halt ihre Gelenke und ihre Finger abgehärtet. Die haben auch, ernsthaft, kein Witz.
Ich glaub dir schon, dass du das ernst meinst. Ich habe nur nicht mit dieser Antwort gerechnet.
Seit fast 30 Jahren machen die das und also wenn du zum Beispiel die Verhornung der Gelenke vom Roland vor allem anschaust, das ist crazy. Also halt, es ist wirklich verrückt, was da für Schutz Platten gewachsen sind auf seinen Händen.
Gibt es da nicht auch so ein Ding, wo man in so einem Reiskübel irgendwie so
das will, Sachen das meine ich ja. So? Genau das würde sowas. Ich, sowas okay. Würde ich an deiner Stelle machen. Also wirklich viel greifen. So. Und diverseste Dinge ausprobieren. Und irgendwann mal fasst du ja quasi dann auch mit gestreckten Fingern, also so ISO-artig, ja, in einer Position und punchst dann quasi mit gestreckten Fingern eben in diesen Sand, in verschiedene Körnungen von Sand. Das würde ich mal ausprobieren.
Ja, also ich habe keine speziellen Quellen, da fällt mir jetzt nichts ein, da kenne ich niemanden, der sich jetzt mit so einem Thema auseinandersetzt. Der einzige Input, den ich gehabt hätte, der geht in die gleiche Richtung, das wäre Griffkraftsachen machen.
Ja.
Für eben mehr Kontrolle, Stabilität, Kraft. Aber ansonsten, ich habe mit sowas auch einfach keine Erfahrung, aber das wäre so irgendwie für mich das Naheliegendste. Und eben, wenn du es Kung-Fu-mäßig machst, dann macht es bestimmt auch mehr Spaß als nur so Gym-Griffkrafttraining, wo du irgendwie, keine Ahnung, lange hängst oder irgendwelche schweren Sachen auf Zeit festhältst oder irgendwie so ein Zeug. Aber da ist schon auch wichtig, dass man, glaube ich, ein bisschen variiert mit dem Griff immer wieder. Mhm. Also mal so ein Pinch-Grip. Das heißt, nicht immer nur eine Hantel festhalten, sondern halt verschiedene Objekte und so auch in die Griffkraft ein bisschen Variabilität mit reinstreuen.
Und ich könnte mir eben auch vorstellen, du schreibst ja auch so, du machst ziemlich viel und so weiter. Ich glaube, du brauchst halt wahrscheinlich auch vielleicht mehr Load. Also vielleicht brauchst du einfach schwere Gewichte, die du auch festhältst, damit es dann wirklich so ist, dass du nicht nur funktionelles Zeugs machst, so oder sowas, was du geschrieben hast, sondern tatsächlich eben halt einfach mal eine größere Anforderung auch auf, ich sag mal, flektierende Kräfte in deinen Fingern und deinen Händen. Also halt so klassisch, was halt irgendwie jemand, der halt schwer am Eisen trainiert, irgendwie hat. Also so der Quiz, so. Also ich kenne schon so die Sits. Kennt ihr den Sit von Ice Age? Also so bewegt der Quiz ja auch seine Arme. Also so Und das, davon brauchst du halt ein bisschen mehr. Du hast halt wahrscheinlich genau das Gegenteil, aber du brauchst eben so ein bisschen mehr von dem, was du jetzt im Moment noch nicht hast.
Wie war jetzt die Connection zum Sid aus Ice Age und dass ich mich so bewege?
Ja, der Sid hat ja seine Krallen und seine Finger sind ja auch so. Du hast ja das Gegenteil von der Janina, genau. Du hast ja eher so Krallen.
Also ich laufe immer so rum, meinst du?
Genau, ja.
Aber eben nicht T-Rex-mäßig, sondern mit langen Armen. So.
Mit langen Armen, genau, wie der Sid halt. Ja, okay. So dass die Arme, also beim Sid schleifen die Arme ja fast auf den Boden.
Das ist ja bei mir ähnlich.
Deswegen sage ich es ja.
So wie der Schlupf vom grünen Stern.
Ist genau das. Okay, nächste Frage, oder?
Ja, let's go.
Warte mal nicht, dass ich hier was überspringe. Oh, man. Lisa, Shoutout Lisa. Hallo Quiz, hallo Andi, in Klammern, damit du auch mal als Erster genannt wirst.
Danke, das weiß ich sehr zu schätzen.
Letztes Jahr habe ich meinen ersten Ultra-Berglauf geschafft. Gratulation.
Sauber.
Aber eingeschränkt hat mich etwas, womit ich echt nie gerechnet hätte.
Was kommt jetzt? Junge, ich habe die Fragen noch nicht gelesen. Das ist richtig. Ich mag das hier.
Welcome to my world.
Hör die zum ersten Mal.
Schon nach der Halbzeit hat mein Zwerchfell so zu Schmerzen angefangen, dass ich auf den Downhill-Passagen einfach nicht mehr Gas geben konnte. Plötzlich war Atmung der limitierende Faktor und deshalb habe ich meine Zielzeit nicht geschafft. Damit habe ich wirklich null gerechnet, weil ich in der Vorbereitung nie Probleme damit hatte. Jetzt zu meiner Frage. Wie könnte ich Atemarbeit sinnvoll ins Training einbauen, um dieser Limitation in der kommenden Saison entgegenzuwirken? Gibt es konkrete Tools oder Prinzipien, die ihr mir empfehlen würdet? Bin ein Riesenfan von allem, was ihr macht. Liebe Grüße, Luisa aus der Steiermark.
Liebe Grüße zurück. Ja, interessant. Aber solche Dinge treten dann eben oft in so einer extremen Situation auf. Auch wenn du es davor irgendwie noch nie hattest. Also ich würde vielleicht mal schauen, was die Brigitte da so macht, weil die sich eben spezialisiert auf funktionelle Atemstörungen. Also Brigitte Schmeitzel, Shoutout, war auch schon mehrmals Gast auf diesem Podcast. Das wäre eine Quelle. Dann ansonsten Breath von James Nestor kann man auf jeden Fall mal lesen. Da stehen auch ein paar interessante Sachen drin, also gerade in die Richtung eher Hunger Drills, womit man so ein bisschen die an der Biochemie, an der biochemischen Seite der Atmung arbeiten kann. Das könnte ich mir vorstellen, dass es da auch eine Rolle spielt. Also das ist jetzt natürlich schwer zu sagen. Ist es irgendwie ein biomechanisches Zwerchfellproblem, also quasi was in Anführungszeichen rein muskuläres aus Zwerchfell bezogen oder eben spielt da auch die Biochemie eine Rolle. Am Ende wird beides eine Rolle spielen, weil diese ganzen Dinge sich natürlich gegenseitig beeinflussen und immer so in einer ständigen Wechselwirkung stehen. Atemarbeit mehr biomechanisch orientiert, das ist ja dann wieder eher unser Steckenpferd, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Also eben dafür sorgen, dass du boah, da haben wir auch schon Podcast-Folgen drüber gemacht, wo wir nur über die Atmung geredet haben. Ich weiß gar nicht, wo man da jetzt anfangen soll. Also, dass du eben dein Zwerchfell trainierst am Ende des Tages, indem du die Position von deinem Brustkorb kontrollierst, deine Atmung kontrollierst in gewissen Positionen. Das wäre quasi Training für dein Zwerchfell, wo dein Zwerchfell einfach eine volle, kompensationsfreie Range of Motion in einem Atemzyklus durchläuft. Und sowas kannst du sehr gut in dein Training einbauen. Erstens dauerhaft, also einfach in jeder Übung, die du machst, indem du einfach sehr bewusst atmest, während du dein Training machst und auch sehr viel oder sehr bewusst dich positionierst. Also Stichwort Stack, sehr bewusst eben Becken und Brustkorb zueinander ausrichtest und dann in dieser Position auch gut atmest. So. Das wären Dinge, du kannst natürlich auch ganz spezifisch und quasi isolierte Atemarbeit machen. Wir machen das meistens am Anfang von einer Session, bauen das so ein bisschen ins Warm-up mit ein. Aber eben das Wichtige ist für mich, dass man das mitnimmt ins Training und nicht sagt, so, ich habe jetzt 5 Minuten Atemübungen gemacht und den Rest mache ich wie immer, sondern dass du ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelst, eben wie bist du positioniert, weil Position diktiert Funktion, diktiert Spannung, in dem Fall die Spannung vom Zwerchfell und das, was du beschrieben hast, klingt ja so, als wenn es eine Verspannung vom Zwerchfell gegeben hätte und das Zwerchfell ist einfach nur ein Muskel, auch wenn es ein sehr einzigartiger Muskel ist und dieser Muskel eben anders funktioniert und auch eine ganz andere Funktion erfüllt als so ziemlich alle anderen Muskeln im Körper. Aber diesen Muskel kann man trainieren in seiner Bewegung. Also da geht es nicht darum, den Muskel zum Wachsen zu bringen. Es geht nicht darum, dass du Zwerchfell-Hypertrophie-Training machen musst. Da geht es um Koordination und eben Ansteuerungsmuster etc. Und das kann man sehr gut trainieren. Das kann man nebenbei trainieren. Das kann man isoliert trainieren. Und dann würde ich das vielleicht noch verbinden mit so ein bisschen dem biochemischen Part. Also so Air-Hunger-Drills und so weiter. Buteyko-Methode mal als Stichwort gedroppt. Damit könntest du dich ein bisschen beschäftigen.
Das ist ein guter Segue zu dem, was ich noch hinzufügen wollte. Das ist vielleicht auch sowas, was, das kann man natürlich hier nicht rauslesen. Du schreibst, dass es im Training nie der Fall war. Ich würde fragen, sind deine Trainingssituationen vergleichbar wie Wettkampfsituationen? Also du schreibst ab der Halbzeit hat irgendwie das Zwerchfell nicht mehr seinen Job gemacht und so weiter. Warum war das so? Also ist der Stress, den du erfahren hast im Wettkampf, nicht vergleichbar gewesen mit der vermeintlichen Trainingssituation vielleicht?
Bei einem Ultra wahrscheinlich, oder? Also ich meine, das sind ja solche Belastungen, wo du nie die komplette Belastung in deinem Training irgendwie hast.
Ja, vermeintlich. Also, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also ich glaube, das gilt so ein bisschen zu hinterfragen. Also ist dein Training halt viel leichter gewesen, und leicht meine ich jetzt gar nicht physisch, sondern vielleicht psychisch. Also hast du dich nie in einem gewissen Stress ausgesetzt, dass dein System quasi wirklich so sympathisch getrieben war, dass dein Zwerchfell eben halt so dann unkoordiniert war im Vergleich zu den Trainingssituationen, die du hattest. Und da sind die Drills, die der Quiz am Ende nochmal angesprochen hat, sicherlich einfach sehr, sehr gut, um letztendlich halt Stresssituationen besser tolerieren zu können und trotzdem effizient und ökonomisiert weiterhin eine gute Zwerchfellarbeit leisten zu können.
Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr bewusst mit Nasenatmung arbeiten. Das sind alles so Elemente,
genau,
die da Sinn machen können. Also man kann sehr, sehr viel machen, um seine Atemmuster zu verbessern. Und ich denke immer, wenn du die grundsätzliche Funktion und das, was du eben kannst, wenn du das nach oben bringst und deine Kapazität erhöhst, egal ob das jetzt quasi mit biomechanischem Fokus oder biochemischem Fokus passiert, dann wird es natürlich einen Übertrag haben auf so eine Extremsituation wie einen Ultra-Berglauf. Mhm. In dem Fall. Also ich glaube, du kannst da viel machen, und es ist natürlich schade, dass du irgendwie jetzt deine Bestzeit deswegen nicht erreicht hast in dem Wettkampf, aber nimm's vielleicht so, sei dankbar dafür, dass dein Körper dir dieses Zeichen gegeben hat in der Situation, dir dieses Potenzial aufgezeigt hat, weil das bedeutet dann dementsprechend auch, glaube ich, dass du da noch viel Potenzial hast und wahrscheinlich in Zukunft noch viel bessere Leistungen erbringen kannst, wenn du dich so ein bisschen darum kümmerst, um eben dein Zwerchfell, deine Atmung und das Training von beiden. Mhm.
Nächste Frage. Der Gregor fragt. Shoutout Gregor. Hi Andi und Quiz. Ich bin mir jetzt
zuerst.
Das nur wegen dem Alphabet halt. So. Ach Mann. Naja, bist ja noch jung. Ich bin Medizinstudent und aufmerksamer Hörer eures Podcasts seit schon fast 3 Jahren und damit schon länger, als ich Medizin studiere. Daher bin ich geprägt von eurem Bias zu schulmedizinischer Therapie ins Studium gegangen und versuche beides möglichst gut unter einen Hut zu bekommen.
Mhm. Love it.
Mich würde interessieren, was ihr denkt, was das größte Defizit der Schulmediziner in Bezug auf den Bewegungsapparat ist. Welche Sichtweisen, Diagnostiken und Therapien sollten eurer Meinung nach nicht mehr praktiziert oder etabliert werden? Ich hoffe, eure Arbeit und das Studium so kombinieren zu können, dass ich in Zukunft Arzttermine nicht mehr wie bei Quiz Schulterbeschwerden gestalten werden. Smiley. Liebe Grüße.
Liebe Grüße zurück.
Mich würde interessieren, was ihr denkt, was das größte Defizit der Schulmediziner in Bezug auf den Bewegungsapparat ist.
Ja gut, das ist sehr, sehr simpel. Schulmediziner verstehen Bewegung nicht. Ganz einfach. Und das ist immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, es ist einfach crazy, dass es so ist. Und es ist lustig, dass die Frage kommt, weil ich letzte Woche einen Termin hatte mit einer neuen Kundin und die hat mir wieder eine Geschichte erzählt. Da hat es mir einen Schalter rausgehauen und den haut es mir immer noch raus. Da habe ich mich viel mit beschäftigt mit dem Thema, jetzt auch übers Wochenende habe ich dann nochmal so einen Deep Dive gemacht. Die hat mir erzählt, was sie für eine Operation hatte, eben schulmedizinisch, basierend auf dem nicht existenten Verständnis davon, wie sich unser System bewegt und wie unser System sich organisiert und funktioniert in Bewegung, hat sie einen relativ massiven Eingriff bekommen, der ihr, surprise, nicht geholfen hat, sondern die Problematik sogar verschlimmert hat. Und das ist für mich so ein Musterbeispiel. Und das ist eins von vielen, vielen Beispielen, die ich in meiner, gut, es ist jetzt nicht mehr eine kurze Karriere, es sind auch schon über 10 Jahre, aber was ich da schon alles erlebt habe und für Geschichten gehört habe, ist wirklich, wirklich crazy. Und die Antwort ist simpel. So, ein Schulmediziner, wenn es um eben Bewegung geht, die verstehen nicht, wie Bewegung funktioniert. So, das verstehen sie einfach nicht, weil es ihnen auch nicht beigebracht wird in ihrem Medizinstudium. Offensichtlich, sonst würden sie es ja verstehen. Ich weiß nicht, was die Inhalte sind von dem Medizinstudium, aber anscheinend wird sowas nicht gelehrt, weil ansonsten, würde es nicht diese ganzen Stories geben, die man halt so mitbekommt. Und das ist wirklich so, das macht was mit mir. So, das hat mich, dieser eine Case hat mich schon wieder so beschäftigt über die letzten Tage. Und ich, ja, es ist zum Haare raufen. Das ist teilweise echt, ja.
Diese armen Menschen.
Diese armen Menschen, ja. Und unser
explizit diese junge Frau eigentlich jetzt.
Ja, und eben, die ist da nicht alleine. Und unser Gesundheitssystem ist in vielen Dingen ganz, ganz toll und funktioniert super, was gewisse Dinge angeht. Aber wenn es um Bewegungsprobleme geht, und ganz viele Dinge sind eben Bewegungsprobleme, dann versagt es oft auf ganzer Linie. Weil ein Bewegungsproblem kannst du nicht lösen, wenn du Bewegung nicht verstehst. Mhm. Und wenn du den Menschen nicht als das dynamische, komplexe System ansiehst, und das ist ein Teil davon, wenn ich davon spreche, wie Bewegung funktioniert und wie sich unser Körper in Bewegung organisiert, dann muss man den Menschen als das dynamische, komplexe System ansehen und respektieren, dass es ist. Das passiert aber nicht, sondern das System wird als eine Ansammlung an Einzelteilen betrachtet, wird als quasi eine Maschine gesehen, wo man gewisse Teile vielleicht austauschen kann. Oder also in dem Fall jetzt, das aktuelle Beispiel, was mich so beschäftigt, da wird was umgebaut im Körper. Da werden Sehnen versetzt, da werden die Ansatzpunkte von Sehnen versetzt, weil ja der Muskel zu viel Zug hat und der Muskel zu viel Zug. Also bauen wir da einfach so ein bisschen was um. Und dann wird es schon wieder besser funktionieren. Die Vorstellung, das Modell grundsätzlich, was hinter solchen Überlegungen und hinter solchen OPs steckt, ist so grundsätzlich falsch, dass es nur kracht.
Ja, das
und dann aber Leute aufzuschneiden mit diesem, und eben alles basiert auf diesem Modell, das finde ich crazy. Und vielleicht hilft der Eingriff auch manchen Leuten. Das mag sein. Aber dass man davor nicht andere Möglichkeiten ausschöpft, konservative Möglichkeiten, die nicht beinhalten, dass man den Menschen aufschneidet und tatsächlich in seinem System rumpfuscht, Sehnenansätze verlegt und so weiter, dass man davor nicht sich mal anschaut, wie sich dieser Mensch bewegt und das analysiert. Und zwar wirklich ernsthaft mit einer, so, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Und von daher finde ich es toll, dass es Leute gibt wie dich, die sich mit sowas auseinandersetzen. Und ich glaube, da wird viel passieren in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten. Und Menschen wie du werden ein Teil davon sein, dass eben auch in die Schulmedizin ein gewisses Verständnis davon, wie Menschen eigentlich funktionieren, irgendwie Einzug hält und dass Menschen halt keine Maschinen sind, sondern fucking Menschen.
Ja, genau. Das ist genau, wäre so der Segway in meiner Antwort gewesen. Du schreibst ja, mich würde interessieren, was ihr denkt, was das größte Defizit der Schulmediziner in Bezug auf den Bewegungsapparat ist. Wenn du das eine Wort streichst, dann hast du die Antwort, in Bezug auf den Apparat.
Fuck, stimmt es, da steckt ja das Wort Bewegungsapparat drin, das ich zutiefst verabscheue. Ja. Was ist das für ein Wort? Bewegungsapparat.
Ja.
Was soll das?
Also, ich meine, der Kuis hat jetzt schon genügend rumgeschrien. Also du hast ja nicht nur rumgeschrien, sondern du bist ja auch wirklich, also es rumort ja in dir. Und sowas nagt ja an dir. Ich weiß ja, wie es ist. Also so dieser junge Mensch, mit dem du auch arbeitest, das ist ja wirklich ein ein Schicksalsfall.
Ja, da geht es um das Leben eines Menschen. So.
Genau.
Und die Lebensqualität dieses Menschen.
Du hast es ja gerade schon gesagt, also es geht einfach um der Körper in der westlichen
Motherfucker.
Medizin wird ja letztendlich eben als Maschine, als Apparat gesehen und da liegt das Problem. Darüber haben wir auch schon ausführlich und immer wieder gesprochen und so weiter. Ich kann nur Quis Worte wiederholen. Es gibt dann Leute wie dich, die vielleicht am Ende des Tages, und da muss man ja auch ein bisschen mehr rauszoomen, man muss ja auch die Frage stellen, willst du es wirklich und was ist dein Auftrag? Also ihr schwört ja alle als Mediziner und Medizinerinnen ein Eid, so, da geht es ja ums Helfen. Und hilft man sich nur selbst, weil man vermeintlich denkt, man studiert Medizin und kriegt dann einen dicken Geldbeutel. Oder ist es tatsächlich einfach das Interesse am Gegenüber, also halt wirklich medizinisch was voranzubringen. Und da bedarf es eben mehr als nur eine sehr maschinelle Betrachtung des Menschen. Und das wissen wir ja alle. Also es ist sehr, da kann ich mich nur wiederholen in dem, was ich da ja immer gerne dazu erzähle. Ja, ich hoffe eben, du wirst es anders machen. So die neue Generation an Mediziner und Medizinerinnen, deren Verantwortung liegt genau da. Und dann vielleicht letztendlich auch so das System der Krankenhäuser und so. Das ist ja einfach ein kapitalistisches Thema, logischerweise, wie immer am Ende. Und wenn man das so ein bisschen umkehren kann, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Und dann, das ist glaube ich auch so ein Teil deiner Frage, rein inhaltlich, oder nein, es ist kein Teil deiner Frage.
Aber da war noch irgendwie mehr Konkretes, worauf wir glaube ich Bezug nehmen können, oder? Ich habe es schon wieder vergessen.
Welche Sichtweisen, Diagnostik und Therapien sollten eurer Meinung nach nicht mehr praktiziert oder etabliert werden? Ja, halt eben genau das. So.
Steckt da eigentlich schon drin, ja. Also wenn man eben Bewegung tatsächlich versteht und den Menschen als einen Menschen betrachtet und behandelt, dann werden automatisch ganz viele Techniken und Dinge obsolet. Ganz viele Operationen werden obsolet, die auch sehr, sehr teuer sind zum Beispiel und so weiter und so weiter. Also das verändert, glaube ich, ganz automatisch extrem oder würde extrem viel ganz, ganz stark verändern, wenn sich das grundsätzliche Modell ändert eines Mediziners. Und wenn eben der Begriff Bewegungsapparat genommen wird, aus dem Fenster geschmissen wird und ersetzt wird durch das menschliche System.
Es geht aber schon einfach auch viel um, also jetzt, wenn ich wieder weiter rauszoome, es geht schon auch darum, wie das Standing und das Ansehen und die Autorität eines Mediziners neu wahrgenommen wird. Also wenn wir als gefügige Lemminge gemacht werden, und ich glaube, das kennt jeder von uns, also genauso wie mit der Polizei, also man sieht einen Polizisten und denkt sich irgendwie, man ist schuldig oder man hätte was verbrochen und so weiter. Ihr wisst, das Phänomen wird in der Psychologie ja auch beschrieben.
Das passiert ja nur, wenn man halt eine gewisse kriminelle Energie mit sich rumträgt, so wie du zum Beispiel. Wenn ich einen Polizisten sehe, dann denke ich mir sowas nie. Dann denke ich mir immer so,
Jetzt geht's mir gut, hier bin ich safe.
Jetzt
geht's mir
gut, jetzt fühle ich mich sicher. Das ist natürlich Quatsch. Das Gegenteil ist der Fall.
Ja, genau.
Zu viel kriminelle Energie.
Also was ich nur sagen will, ist so, das ist ja auch total wichtig. Also dass der Stand der Medizin auch überprüft wird, ob seiner autoritären Funktion, die er hat. Weil damit einhergehend ist diese Fremdbestimmtheit, die wir als Patienten und Patientinnen erfahren, vorprogrammiert, weil wir sie so gelernt bekommen haben. Und das ist natürlich genau der Bullshit, der ja inhärent in der Disziplin liegt.
Boah, das ist so ein deepes Thema. Also eben, wir reden viel drüber, aber auch alleine, wenn man als Mensch seinen eigenen Körper als ein Bewegungsapparat quasi wahrnimmt und interpretiert, dann ist das natürlich auch ein riesen fucking Problem.
Absolut.
Also das ist ja also das nächste Thema, wo ich regelmäßig irgendwie drüber nachdenke und an meine Grenzen stoße. So, wie kann es sein, dass Leute sich so wenig für sich und ihren Körper interessieren? So crazy. Mhm. So einfach kein Verständnis, keine Lust, sich auch nur annähernd um sein Fleischvehikel zu kümmern, das uns durchs Leben trägt. Aber gut, vielleicht liegt es auch daran, dass wir sowieso bald keine Körper mehr brauchen, weil unser Bewusstsein in die Cloud hochgeladen wird und wir dann halt alle in so einem Matrix-Szenario existieren oder in einem, keine Ahnung, vielleicht kommt davor noch das Wall-E-Szenario. Was gibt's noch für Dystopien, die wahrscheinlich bald eintreten? Ready Player One-Szenario, so. Ihr wisst schon, was ich meine.
Ja, nein.
Wenn man popkulturell gebildet ist, weiß man.
Ist ja auch egal.
Also ist auch wirklich egal. Das war jetzt ein sinnloser Ausflug.
Trotzdem ist es wichtig, dieses grundsätzliche Thema immer und immer wieder zu beleuchten. Weil der letzte Punkt, den ich versucht habe zu erklären, bevor die Wallabies oder wie heißen die? Ready Player One-Szenarien und so weiter mich dystopisch interruptiert haben. das ist genau der wichtige Punkt, Leute. Also es liegt an uns Heilbringern, Gesundheitsbringern, Leuten, die quasi andere Leute wirklich positiv anzünden. Und ich kann mir vorstellen, dass die junge Frau, die bei dir war, danach sich gedacht hat so, yeah, let's fucking go. Vielleicht auch nur slightly, aber halt slightly ist schon mal von ihrer Gesinnung und von dem, was ihr wahrscheinlich in den letzten Jahren herangetragen wurde, 100% das Gegenteil. Und das ist doch verrückt.
Das ist wirklich
verrückt. Oder halt so, um popkulturell zu sprechen, das ist crazy.
Das ist crazy, Bro.
Das ist crazy, Bro.
Ja, auch die Gedanken habe ich mir natürlich gemacht.
Ja. Also es ist eine total wichtige Thematik. Wir könnten da jetzt stundenlang drüber philosophieren.
Extrem wichtig. Extrem fucking wichtig. Eine der wichtigsten überhaupt.
Nur noch mal kurz. Selbstwirksamkeit, so, um das geht es ja auch viel. Und dann geht es einfach um Selbstverantwortung, Leute. Das ist das, was der Quiz gerade gemeint hat. Warum sind wir nicht so selbstverliebt in unser Fleischvehikel, dass wir es wirklich wertschätzen und pflegen wollen? Warum gehen wir davon aus, dass es halt funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert? So viele.
Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann gehe ich eben mit meinem Fleischvehikel in die Werkstatt, aka genau, zu einem Arzt, und der repariert es dann schon.
Hm? Kann er aber nicht.
Richtig, kann er aber nicht, verdammte Scheiße.
Okay, weil nächste Frage, aber ist super spannend. Ich hoffe, Gregor einigermaßen irgendwas beantwortet zu haben. Gut. Maxi. Wenn ihr euch eine Übung, und eine ist in großen Lettern geschrieben, nicht als eins, also weil das wäre auch popkulturell, oder?
Das wäre popkulturell 2019, okay, oder so.
Wenn ihr euch eine Übung in jedem der folgenden Bewegungsmuster steht da auch noch, genau. Ja, aber man reduziert ja auch Wörter weg, oder man braucht ja auch nicht viele Wörter.
Das ist jetzt die Frage, du.
Entscheiden müsstet, welche wäre es? Also, eine Übung, vertikaler Zug.
Pulldowns.
Eng oder breit?
Breit mit den beweglichen Griffen.
Also bilateral?
Bilateral. Bei unserer Pulldown-Maschine setze ich mich immer auf den Boden, weil Arme zu lang, und bin so leicht nach hinten versetzt, also dass der Zug nicht wirklich vertikal ist, sondern immer noch so leicht nach vorne. Das ist meine Wahl.
Du? Ich will jetzt gar nicht weit ausholen, aber es ist.
Wir dürfen nicht so weit ausholen. Wir haben ja, erst quasi eine Folge drüber gemacht, ja. Deswegen hauen wir jetzt schnell unsere Picks raus, würde ich sagen.
Enger Griff, bilateral, eigentlich genau das Gleiche, was du sagst, nur eben enger Griff.
Warum jetzt enger Griff?
Ah, weil ich es so gut fühle. I love it so much. Dann so auch so, ich bin auch so, Brustkorb ist im Raum nach hinten verschoben, und dann rappen sich so die Latissimisi, die Dorsididi, die heißt nämlich in der Pluralzahl so, so geil quasi um meinen Rücken rum.
Also das wollte ich hören.
Spüre ich halt einfach so geil. Horizontaler Zug.
Einarmiges Rudern an der Bank mit Reach. Also quasi, ich stütze mich mit meinem nicht rudernden Arm an der Lehne ab, lehne mich so leicht nach hinten, Zug kommt von unten und dann einarmiger Row. Das ist,
Das ist langweilig, aber ich muss tatsächlich das Gleiche
sagen. Das ist langweilig, aber es ist einfach goated.
Ich muss auch das Gleiche sagen. So, vielleicht kann man so die Zugrichtung so ein bisschen verändern, aber eigentlich halt so, das spürt man da auch krass geil, ja. So.
Ja, da kann man so viel auch so, so kann gut. Man so fein justieren und irgendwie seine Position steuern und kommt ultra geil in den Stretch rein.
FX Twin, Window Licker ist es übrigens, was ich nachmache.
Beste.
Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ich meine.
Ach, mein Fuß ist schon wieder oben.
Horizontaler Druck.
Du stöhnst auch noch.
Nein, ich lüge. Vertikaler Druck.
Habe ich jetzt lang nicht trainiert. Reziprokes Kurzhantel über Kopf drücken an der Bank. Mit Kurzhantel,
welches noch nicht gesagt habe. Auf der Bank, meinst
auf
du?
Auf der Bank drauf sitzend. So. Mhm. Also Bank ist nicht, die Lehne ist nicht auf 90 Grad, sondern ein bisschen drunter, so auf 60 Grad. Und dann einfach reziprok, zwei schwere Kurzhantel, feuerfrei, explosiv, bam, 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 Brustkorb bewegt sich mit. Ja, liebe diese Bewegung einfach. Und aus einem guten Grund ist die Bewegung in beiden unseren Seminaren gefeatured,
ja,
weil sie einfach goated ist.
Goated, popkulturell. Wenn ihr es nicht wisst, schaut es mal nach. Ich muss mich leider auch da anschließen. Vielleicht noch, ja, es ist so. Vielleicht noch als Alternative irgendwie so in so einem, wie sagt man, so in so einem Grätschsitz. Wie heißt das popkulturell?
Z-Press heißt es.
Ja.
Weißt du eigentlich, woher das kommt, popkulturell, die Z-Press?
Von Zarnold?
Nein, von fucking Big Z. Der hat die erfunden. In irgendeinem litauischen Kellergym wahrscheinlich so.
Weil die Decke nicht hoch genug war.
Ganz genau.
Mhm, okay, verstehe. Also das mache ich gern, unilateral.
Unilaterale Z-Press mit der Kettlebell.
Ja, Kettlebell oder
Kurzhantel.
Auch Kurzhantel.
Habe ich letzte Woche programmiert in dem Trainingsplan.
Siehst du? Mhm. Und da versuche ich schon auch einfach so, also ich smash krass meine Quads, also meine Hüften und Oberschenkel brennen auch krass danach.
Smash.
Und habe aber auch eine super große Bewegung in Lateralflexion. Also ich mag es total gern. So ein bisschen mehrere Birds with one stone getroffen, so wie quasi die Variante, die du gerade beschrieben hast.
Gibt es eigentlich irgendeinen Hack, wenn man Omega-3s nimmt, dass einfach, dass nicht dieser Fischburp da ist?
Ich weiß es nicht.
So, ich habe jetzt angefangen, Omega-3s zu nehmen. So, jetzt machen wir gleich Werbung. Von ESN natürlich, Shoutout ESN, Code MTMT. Ihr spart immer das absolute Maximum, wenn ihr bei ESN mit Code MTMT bestellt. Zum Beispiel könntet ihr Omega-3s bestellen. Ich habe jetzt angefangen und nehme die wieder regelmäßig. Ich hatte davor so Öl quasi und das war nicht in meiner Routine. Ich habe es zu unregelmäßig genommen. In Kapselform funktioniert es jetzt schon besser, dass ich die mir morgens einfach reinknall. Und dann fahre ich immer zum Gym und dann poppen die halt immer so nach einer halben Stunde oder so auf. Und immer wenn ich auf dem Fahrrad sitze, auf dem Weg zum Gym, kommt dann immer so dieser Fischdampf hoch.
Ja.
Und der ist immer noch da. Schreib's mal in die Kommentare, ob man da irgendwas machen kann.
Also du nimmst sie nüchtern.
Dass es nicht so fischig ist. Ja, ich frühstücke ja nicht.
Ja.
Also ich weiß, man sollte sie eigentlich nehmen, bevor man irgendwas isst. So aber im Idealfall was Fettiges.
Dann nimmst du doch später am Tag.
Dann habe ich wieder Angst, dass ich es einfach halt nicht konstant mache, weil morgens, weißt du, da schmeiße ich mir halt alle meine Supplements, alles, was ich so nehme, kommt da rein. Schatz. So.
Ja.
Deswegen, ich weiß nicht, ob das funktioniert.
Man kann es schon auf alle Fälle so ein bisschen abschwächen, indem man es mit einer Mahlzeit kombiniert. Das geht schon.
Vielleicht sollte ich sie einfach abends nehmen, aber eben, dann musst du irgendwie
abends, neue. Nein, abends ist ekelhaft.
Ja, okay. Ja, stimmt. Du willst ja auch nicht ins Bett gehen mit so Fischdampf, der da so hoch creept.
Horizontaler Druck.
Lange an der Bank drücken.
Dips.
Ist Dips ein horizontaler Push?
Für mich schon. Für mich ist das horizontal. Also es ist horizontaler als vertikaler. Für mich. Komm, jetzt keine Diskussion. Kniedominant.
Walking Lunges. Forever the Gold. Wir wiederholen, glaube ich, ganz viel von der vorletzten oder letzten Folge oder was die war. Aber gut, da ging es halt um das gleiche Thema. Walking Lunges. Leute,
bei
was
mir,
soll ich sagen?
Bei mir Front Foot Elevated Split Squats. Ja.
Fair. Good pick.
Hüftdominant.
B-Stance RDL kontralateral mit der Landmine geloadet.
Ja, Landmine Camporinis.
Die mache ich heute, glaube ich, auch wieder.
Oh, ich auch.
Auch so, wie du sie gemacht hast. Ich habe die letztens mal versucht, andersrum zu loaden.
Ja.
Also, dass quasi das Standbein nah bei der Landmine ist.
Mhm.
Das war aber irgendwie ein Dumpster-Fire. Das funktioniert nicht. So, ich muss das Standbein entfernt stellen von der Landmine. So, wie du sie halt machst. Halt normal. So. Da habe ich Bock drauf. Mache ich heute. Hab ich Bock. Ja. Geil. Camporini. Zum Glück haben wir sie wieder zurückgebracht. Ein Jahr lang hat niemand Camporinis gemacht, aber jetzt sind sie wieder voll im Trend.
Voll im Trend.
Zu Recht auch. Supergeile Variante.
Okay, warte. Gut.
Waren das alle Kategorien?
Ja. M. Hake. Moin, ihr Süßis. Zwei Fragen. Erstens, braucht man Krafttests? Wenn ja, wann und warum? Bedenkt dabei gegebenenfalls mein Setting. Schmerzpatienten, Reha-Patienten, eher Physio, Osteo, keine Trainertätigkeit und so weiter. Falls zu theoretisch, erzählt mal, wie ihr das handhabt und ihr die Notwendigkeit erachtet. Dabei bleiben wir jetzt erstmal. Braucht man Krafttests? Ah, warte mal, vielleicht muss ich doch nochmal weiterlesen. Ich denke, dass wenn man zunächst mal Bewegungsskills beurteilt, man daraus ausreichend Rückschlüsse, Klammer auf, auch über Kraft bzw. die Möglichkeit, Kraft zu erzeugen, Klammer zu, ziehen kann, ohne dass man einzelne Kraftmessungen machen muss. Einzelfälle wie zum Beispiel Verdacht auf Bandscheibenvorfall natürlich ausgeschlossen. Braucht man Krafttests?
Das ist ein Thema, Mann. Also braucht man sie? Es kommt drauf an, kommt stark auf Setting an. Also dein Setting kennen wir. Das ist übrigens der Max, gell? Das hast du
verstanden. Habe ich schon verstanden jetzt.
Ja, alles klar. Man weiß ja nie bei dir.
Das stimmt.
Braucht man sie? In unserem Setting brauchen wir sie in dem Sinne nicht, weil wir permanent Krafttests haben, eben durch konstantes Training, das dokumentiert wird. Das heißt, du hast einfach immer Kraftwerte. Du testest quasi dauernd die Kraft von einem Menschen. Und somit hast du vielleicht auch gewisse Tests, in Anführungszeichen, wenn du halt merkst, so okay, der Mensch ist in dem Bewegungsmuster irgendwie auffällig schwach oder hier gibt's einen sehr auffälligen Seitenunterschied oder so. Sowas kommt quasi automatisch raus, wenn man halt konstant trainiert mit den Leuten. Das funktioniert aber halt nicht in jedem Setting, das ist total klar. Das funktioniert in unserem Setting, wo die Leute konstant und regelmäßig irgendwie zum Personal Training kommen. In vielen anderen Settings funktioniert das nicht so gut. Ich glaube, es gibt extrem viele total nützliche Anwendungsbereiche von Krafttests. Es gibt auch ganz viele unterschiedliche Krafttests, die man machen kann. Also irgendwie mit einer Kraftplatte, gibt alle möglichen Tools, gibt es auch immer mehr inzwischen. Dann gibt es noch die, also Krafttests, die jetzt zum Beispiel ein Physiotherapeut eher machen würde, um die Ansteuerung von gewissen Muskeln zu testen und so weiter. So, also es gibt ganz viele Möglichkeiten und das kann man, glaube ich, auch ganz viel, ganz nützlich einsetzen, gerade auch in dem Reha-Kontext. Deswegen ist so die Antwort so ein bisschen, es kommt drauf an, jetzt wo ich mehr so Reha-Sachen mache, denke ich mir schon öfter so, okay, es wäre cool, wenn ich die Möglichkeit hätte, gewisse Krafttests zu machen, auf jeden Fall, wo mir dann aber teilweise das Equipment fehlt. Also es ist total, ich finde es ist sehr, sehr abhängig vom Klientel und vom Setting und von dem, was du eben machst. Davon ist es sehr, sehr abhängig. Brauchst du sie für allgemeine Fitness und Gesundheit? Not really, weil eben das Training dient irgendwie auch als Krafttest, wenn du so willst. Wir haben so eine Testbatterie mal versucht einzuführen mit gewissen Krafttests bei MTMT. Das hat sich nie wirklich durchgesetzt, nie wirklich etabliert. Eben aus den Gründen, die ich eigentlich schon bereits genannt habe, weil wir in unserem Setting sowas nicht unbedingt brauchen.
Ich finde halt einfach auch so,
viel dass, geredet, nicht ja, wirklich eine Aussage
das, getätigt. Das, was du gesagt so. Hast, ist einfach so der Punkt, oder? Also wir haben eben die Kontrollmöglichkeit, weil wir einfach konstant mit Leuten arbeiten. Das heißt, wir haben nicht jemanden, der zu uns kommt und dann 3 Monate nicht da ist und dann muss man quasi überprüfen, ob er oder sie irgendwie besser geworden ist und so. Wir haben das on a wirklich regular, fast daily basis. Also sprich, wenn die Leute halt da sind. Und ich glaube, so dieses, was du auch sagst, Max, so ein bisschen, ne, wenn die Bewegungsskills besser werden, ne, Story, die ich immer versuche zu erzählen. Natürlich wirst du besser und du wirst stärker. Unweigerlich.
Das also, beinhaltet ja vielleicht auch Bewegungsskill, dass man halt einfach auch, also dass die Bewegung nicht nur besser aussieht quasi, runtergebrochen, ja. Sondern man halt, die Leute halt auch stärker werden in diesem Bewegungsmuster. Das gehört ja zusammen.
Ich finde auch. Also ich bin natürlich ein ganz, ganz starker Verfechter davon, man braucht keine Krafttests, weil ich das einfach mal als Haltung jetzt mal rausgeben will. Weil ich denke, dass sich einfach viel zu viel festgehalten wird an irgendwie technischem Vermögen von irgendwelchen Interventionen, die man halt dann hat, um sich dann vielleicht wieder irgendwie künstlich elaboriert und professionalisiert darzustellen und so weiter. So, ich will niemanden ans Bein pinkeln. Es gibt genügend Szenarien, wo Krafttests zählig Sinn machen. Ganz klar. Ja, Kraftmessplatten irgendwie.
Ja, eben gerade im Performance- und Reha-Bereich.
Absolut, natürlich. Aber das Klientel, das wir bedienen, also they couldn't care less. Und man sieht ja auch, ich meine, Thilo und ich haben vor über 20 Jahren schon irgendwie Testbatterien ins Leben gerufen und wir haben das nie nachhaltig gemacht. Das mag jetzt daran liegen, weil man einfach sagt von außen, ja, ihr seid halt einfach keine guten Coaches whatsoever. Oder da gibt's, also könnte man extrem viel diskutieren darüber. Aber wir haben nie die Notwendigkeit gesehen. Und ich denke einfach, für Leute, die hauptsächlich unsere Klientel darstellt, brauchen wir das auch nicht.
Ja, aber eben, das ist unsere Perspektive. Und wenn du jetzt mit einem Menschen redest, der nur Spitzenathleten trainiert, da sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Und auch in dem Reha-Kontext. Also ich habe zum Beispiel, verfolge ja schon seit, keine Ahnung wie viele Jahren, jetzt jemanden wie David Gray. Und der macht inzwischen auch deutlich mehr so objektive Krafttests als noch vor ein paar Jahren. Und die, ich habe das Gefühl, so die ganze Branche entwickelt sich da jetzt so ein bisschen mehr hin. Und das Wichtige ist natürlich, dass man diese Dinge nicht nur macht, um sie zu machen und nicht nur macht, um ein Defizit zu kompensieren, sondern dass es halt einfach ein zusätzlicher Zugewinn ist. Also viele Leute haben kein gutes Coaching-Eye, haben kein gutes Verständnis von Bewegen, deswegen klammern sie sich quasi an Zahlen fest. So, das ist nach wie vor eine große Sache. Und da rede ich jetzt nicht nur von dem Endverbraucher, der auf seinen Whoop-Score gucken muss, sondern da rede ich auch von einem Coach, der halt einfach wenig versteht von Bewegung und alles nur Zahlen- und datenbasiert macht, weil er es gar nicht anders kann. So, das wäre so ein bisschen quasi eine defizitäre Motivation, irgendwelche Tests zu machen. Aber wenn du das gut kannst, dann, wie gesagt, kann das, glaube ich, extrem, extrem sinnvoll sein. Und dann gibt es noch diesen auch aufsteigenden Bereich von, dass man quasi das ganze Neurothema besser versteht, auch so im Physio- und Trainingsbereich. So, da gibt es immer mehr und da wird auch viel mit solchen Tests gearbeitet. Finde ich alles sehr, sehr spannend, sehr interessant. Kenne ich mich aber einfach auch nicht gut genug mit aus, um da jetzt irgendwie urteilen zu können. Ich glaube, man muss sich wie immer die Frage stellen, mit wem arbeite ich? Was sind die Ziele von diesen Menschen? Was ist mein Setting? Was ist eben meine Population? Und was macht da mehr Sinn und was macht weniger Sinn? Was fange ich mit meiner begrenzten Zeit an, die ich mit diesen Leuten habe? Das geht dann wieder ein bisschen in die Richtung von der Frage, die wir vorhin hatten. Ja, keine Ahnung, verwende ich 20 Minuten darauf, jetzt nur plakativ als Beispiel, um irgendwie eine Testbatterie durchzuballern mit einem Menschen, oder verwende ich die 20 Minuten darauf, den Menschen zu coachen in Richtung Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit? Vielleicht kann sowas wie ein Krafttest auch ein Teil davon sein, Leute in die Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit zu bringen, weil manche Leute halt einfach zahlengetrieben sind und was Konkretes sehen müssen und das motiviert sie, irgendwie was zu tun. Also so eine klassische MTMT-Antwort, ja, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, kommt drauf an und kann sehr nützlich sein, kann auch überflüssig sein.
Ich meine, es gibt ja genügend beschriebene Korrelationen zwischen Griffkraft und Longevity zum Beispiel, so ein Zeugs halt.
Ja, deswegen muss man Griffkraft trainieren, weil dann wird man älter, gell? Mhm.
Zum Beispiel, genau das.
Shoutout Peter Attia.
Genau, das wollte ich damit sagen. Und auch so diese ganzen Tests, die wir auch immer mal hatten, dass so, wie lange kann jemand hängen und so weiter. Das ist ja auch ein Skill, so nicht nur ein physischer, wie wir wissen. Das heißt, das kann man alles trainieren und so weiter. Ob man dann wirklich einen Aufschluss darüber bekommt, was jemanden.
Das ist ein guter Punkt.
Ja, irgendwie weiterbringen und so, das sei mal dahingestellt. Lass uns da jetzt nicht weiter irgendwie drauf eingehen.
Weil da muss ich jetzt gerade denken, als du es gesagt hast. Wann sind diese Tests valide, ist ja auch eine große Frage. Weil viele von solchen Krafttests eben, die werden angewandt mit Spitzenathleten, wo du dir sicher sein kannst, wenn du sagst, wir machen hier einen Krafttest und wir testen deine maximale isometrische Kraft im, keine Ahnung, Wadenheber oder so, dass die halt einfach 100% Gas geben, weil die im Zweifelsfall ihr Geld mit Sport und ihrem Körper und ihrer Kraft und so weiter verdienen. Viele Leute, die das nicht tun, haben überhaupt nicht den Skill, sich maximal anstrengen zu können. Und dann ist der Krafttest von vornherein eigentlich Schall und Rauch, weil er eben
Slash zu wollen.
Ja, weil er nicht die maximale Kraft, den maximalen Output wirklich abbildet, weil der Mensch noch gar nicht weiß, wie das geht. Und also, das geht auch wieder in die gleiche Richtung. Mit wem arbeitest du und was sind die Ziele von den Menschen, etc., etc.
Zweite Frage.
Okay.
At Quiz. Wie gestaltest du dein Warm-up für ein Basketballspiel? Ich mache mich vor Fußballspielen mittlerweile in Klammern fast nur noch mit Plyos warm und habe das Gefühl, dass es mich super vorbereitet. Erzähl mal von dir.
Also ich glaube, so ein paar extensive Plyos ins Warm-up einzubauen, gerade vor Spielsportarten, macht total Sinn. Ich mache das schon auch immer so nebenbei so ein bisschen. Also ich meine, ich habe halt mein fixes Warm-up vor einem Spiel. So, man wärmt sich halt als Team auf. aber man hat immer wieder zwischendrin so ein bisschen Zeit irgendwie und dann hüpfe ich vielleicht ein bisschen rum und mache so ein paar Sachen. Aber am Ende, für mich ist es so, ich muss einfach warm werden. Ich muss ein paar Würfe nehmen, ich mache ein paar Korbleger, also ich mache jetzt auch keinen specialigen Stuff, weil vorbereitet auf ein Basketballspiel bin ich nicht, weil ich das richtige Warm-up gemacht habe, sondern weil ich ins Training gehe, also ins Basketballtraining gehe und weil ich in meinem Training, was ich auch noch im Gym mache, die richtigen Sachen mache. So, das bereitet mich auf ein Spiel vor und nicht die Stunde davor. So, da muss ich irgendwie mental in the Zone kommen, meine Körpertemperatur hochbringen und ich finde, da muss man nicht zu fancy werden. Im Gegenteil, ich halte das sogar immer sehr, sehr minimalistisch alles. Ich schaue mir dann immer an, wenn dann so keine Ahnung, die anderen irgendwie auf ihren Foamrollern rumrollen und irgendwelche Stretches machen und so und denken immer so, braucht's eigentlich nicht, aber das ist halt ein mentaler Faktor, so, das ist halt eine Routine, die bringt Leute halt in den Modus, so, ich glaube nicht, dass es besonders jetzt physiologisch betrachtet irgendwas bringt oder irgendwas macht, aber man darf halt nicht unterschätzen, wie wichtig für Athleten gewisse Routinen sind. Aber ich will das jetzt auch nicht komplett klein machen, weil das, was du gesagt hast, das ist schon ein Thing. Also ich glaube, wenn man halt eine Belastung hat, die irgendwie Antritte und Sprinten und Springen und so weiter beinhaltet, dann sollte man sowas vielleicht auch spezifisch in sein Warm-up einbauen mit ein paar extensiven Plyos. Das macht total Sinn. Und wie gesagt, so ein bisschen bastel ich das da schon auch mit rein in meine Routine. Aber ich finde so dieses ganze Thema Warm-ups immer so ein bisschen overrated. Also eben, es ist wichtig, wie man vorbereitet ist auf die Sache. Und das passiert nicht im Warm-up, sondern das passiert im Training. Und ich glaube, viele Leute versuchen dann irgendwie ein super special Warm-up zu machen, aber ihr Training ist nach wie vor scheiße. Und dann denke ich mal halt so, ja gut, dann ist dein Warm-up eigentlich auch egal. Beantwortet es die Frage so ein bisschen? I don't know.
Ich glaube, schon ein wichtiger Punkt, was du gesagt hast, gerade das letzte eben. Wenn dein Training so gut ist, dann wirst du Kapazitäten aufgebaut haben, dass du vorbereitet bist für deine Belastung in deinem Spiel. So. Wenn du das nicht hast, was halt die meisten ab einem gewissen Alter nicht haben, dann denkt man halt durch ein besseres Warm-up vermeintliche Kapazitäten vielleicht freischalten zu können oder sonst was und sich dementsprechend weniger zu verletzen, whatsoever. Aber
dann ist es ja auch wieder so. Also wenn quasi dein Training drumherum kacke ist, dann kannst du wieder mit deinem Warm-up wahrscheinlich mehr rausholen als jemand, der halt einfach sehr, sehr gut vorbereitet ist, wo es einfach reicht, dass der sich halt irgendwie, also halt wirklich einfach warm wird, eine Erwärmung macht. Also ja, da ist schon, irgendwie ist da schon was dran auch. Aber ja, trotzdem, Thema Warm-ups, overrated, wenn ihr mich fragt.
Nächste Frage von dem Michael, Shoutout Michael. Grüße an die MTMT-Crew. Ich lausche nun seit mehr als 300 Folgen Podcast euren wissenswerten, lustigen, aber auch verwirrenden Gesprächen.
Ich glaube, das fasst unseren Content gut zusammen, oder?
Manchmal muss ich einfach laut loslachen, wenn Andy wieder einen fünfsätzigen Satz gebildet hat, Klammer auf, oder auch Basti das probiert. Klammer zu. Und Quiz dann fragt, was war jetzt die Frage? Was ich nach 300 Folgen und auch dem Webinar Ciao Ciao Lego Männchen noch nicht verstanden habe, ist das Thema Stack. Es soll ja keine Position sein, die immer eingenommen werden soll, aber trotzdem eine Position ist, die förderlich ist. Was ich glaube verstanden zu haben ist, dass man sie nicht einnimmt, um maximalen Output zu generieren, aber sie einnimmt, um das axiale Skelett neutral auszurichten. Nimmt man den Stack, um kompensatorische Haltungen zu verbessern, zum Beispiel Extension Bias, und trainiert man eigentlich den Stack in gewissen Positionen oder trainiert man in gewissen Positionen den Stack? Und trainiert man eigentlich den Stack in gewissen Positionen oder trainiert man in gewissen Positionen den Stack? Ich hoffe, mich verständlich ausgedrückt zu haben und nichts gefragt zu haben, was eigentlich schon beantwortet wurde. Danke für euren Content. Das finde ich super schön. Das könnte wirklich ein Satz von mir sein.
Aber müsste der Satz nicht lauten, also müsste man da nicht Positionen durch Bewegungen ersetzen? Ah. Lest dir mal vor.
Und trainiert man eigentlich den Stack in gewissen Positionen oder trainiert man in gewissen Positionen den Stack? Und trainiert man eigentlich den Stack in gewissen Bewegungen oder trainiert man in gewissen Bewegungen den Stack?
Das macht für mich mehr Sinn.
Ja.
Das, weil der Stack ist ja eine Position. Das heißt, es wäre dann doppelt gemoppelt.
Okay, was sagst du jetzt dazu, Christopher?
Ja.
Ja.
PDF. Ich habe schon wieder vergessen, was jetzt genau die Frage ist. Also ich eben, wenn dieser kluge Satz, wenn man da Positionen durch Bewegungen ersetzt, dann finde ich einen tollen Satz.
Nimmt man den Stack, um kompensatorische Haltungen zu verbessern?
Ja.
Kann man.
Im Prinzip ja, so kann man ihn einsetzen. Eben. Eine kompensatorische Haltung bedeutet, die Haltung ist keine neutrale und der Stack bringt uns immer in eine Neutralität zurück. Der Stack bringt uns zurück auf die Mitte eines Spektrums und aus der Mitte heraus können wir uns wieder nach rechts und nach links auf diesem Spektrum bewegen. Das ist, finde ich, immer ein sehr sinnvolles Bild, wenn es um den Stack und Neutralität geht und Position diktiert Funktion. Und so kann man den super einsetzen, um am Ende an der Variabilität des Systems auf diese Art und Weise zu arbeiten.
Gerade im Krafttraining.
Yep.
Und das ist total wichtig, was der Chrissy gerade sagt. Also wenn du dir ein Spektrum vorstellst, links ist Extension, rechts ist Flexion zum Beispiel, in der Mitte ist quasi halt eine Neutralzone und je mehr du aus dieser Neutralzone heraus agieren kannst, kannst du eben mehr nach links und nach rechts. Wenn du von vornherein eben in einem Extension Bias zum Beispiel auf der Seite der Extension festhängst, dann kannst du ganz, ganz schwer noch weiter in Extension, ja, und da muss weiterhin kompensatorisch was passieren, aber du hast auch schlechten Zugriff zum Beispiel auf Flexion. Daher ist der Stack gerade im Krafttraining einfach so ein probates Mittel. Was ich glaube, verstanden zu haben, ist, dass man sie nicht einnimmt, um maximalen Output zu generieren. Kommt drauf an, für was? Also klassische Krafttrainingsübungen, die eben extensionsgeschwängert sind, wahrscheinlich eher weniger. Aber ansonsten, ja. Ich glaube, so wie es der Quiz gesagt hat, wenn du die Worte Position mit Bewegung austauscht, dann ist man da schon sehr, 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 sehr nahe dran. Ich glaube, was auch immer so ein Trugschluss ist, ist, dass so ein Stack, das hatten wir ja auch immer, muss ich jetzt auch beim Spazierengehen auf meinen Stack achten. Vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung auch von dir. Es ist eine Position, eine Ausrichtung des axialen Skeletts, das uns eben extrem viel ermöglicht. Bewegungsoptionen erweitert und die Variabilität im System fördert. Und das ist ja das, was wir haben wollen. Also wir wollen ja keine Endpositionen einnehmen, die wir dann nicht mehr verlassen können, wie jetzt in einem Extension Bias, sondern wir wollen einfach Zugriff haben auf extrem viel Auslenkung auf Spektren. Das Spektrum soll nicht 20 Zentimeter sein, sondern 2 Meter lang sein.
Ja, das ist so ein ganz allgemeines, globales Konzept der Stack, den man aber immer wieder anwenden kann für spezifische Dinge. Also wenn jetzt irgendwer, keine Ahnung, Probleme damit hat, seine Schulterblätter und seinen gesamten Schultergürtel irgendwie gut zu bewegen, dann kann es zum Beispiel helfen, dem Menschen den Stack näher zu bringen und vielleicht auch vorbereitend noch in der gestackten Position ein bisschen Atemarbeit zu machen und so weiter. Also das ist so, das eine führt zum anderen, führt zum nächsten. Oder wenn jemand in einer gewissen Beckenposition, in einer gewissen Haltung quasi gefangen ist und einfach sehr, sehr unvariabel ist, da nicht gut rauskommt aus dieser Position, dann kann der Stack ein sehr probates Mittel sein, um eine Beckenposition quasi zu verändern, um somit auch wieder Bewegungsoptionen im Hüftgelenk freizuschalten und so weiter und so weiter. Also es ist immer so diese Arbeit von innen nach außen. So, der Stack ist wortwörtlich eine Position vom Core, vom Kern, von unserer Körpermitte. Und der bedingt einfach, beziehungsweise die Ausrichtung von diesen Strukturen, gerade Becken und Brustkorb, bedingt logischerweise, wie sich die Extremitäten bewegen, die halt dranhängen an Becken und Brustkorb, beziehungsweise auf dem Brustkorb liegt dann ein Schulterblatt und da hängt dann das Schultergelenk dran und so. Also das ist einfach nur so ein relativ logisches Vorgehen und dementsprechend ein sehr sinnvolles Denkmodell, aber auch ein sehr sinnvolles, praktisches Modell, mit dem man eben arbeiten kann, um Beweglichkeit zu verbessern, um Variabilität zu verbessern und so weiter. Steckt da noch mehr so Konkretes drin? Weil jetzt reden Nein. wir ja einfach nur so Freestyle-mäßig über den Stack.
Ich glaube, es ist so wichtig. Und ich habe es gerade so überlegt, als ich dir auch zugehört habe, wo auch wir herkamen irgendwann mal und wie wichtig irgendwann mal der Stack für uns war.
Ja.
Und irgendwann mal, wenn du das alles dann so verstanden hast und auch schon dann, also wirklich physisch auch erlebt hast und in Anwendungen mit Menschen auch erprobt hast, dann ist es halt irgendwie so, ich nenne es mal ein Konzept, das halt irgendwie so der selbstredend ist. Da muss man explizit gar nicht mehr weitere Gedanken darüber verschwenden, in Anführungsstrichen. Da muss man sich aber natürlich erstmal hinarbeiten. Also es ist kein Endziel, der Stack. So.
Und auch im Hinblick auf die Atemfrage, die wir vorhin hatten. Der Stack ist eine Position, der uns eine kompensationsfreie Atmung ermöglicht, indem er Strukturen, also Beckenboden und Zwerchfell parallel schaltet und eben so diese Zusammenarbeit jetzt in erster Linie von diesen beiden Muskeln oder Muskelgruppen einfach gut funktionieren kann. Und auch das kann man sich zunutze machen für alle möglichen Dinge. Also um zum Beispiel direkt an Atemmustern zu arbeiten, direkt zu arbeiten an der Funktion vom Zwerchfell. Aber das Ganze hat dann eben auch wieder Ableitungen, also Expansionsfähigkeit im Brustkorb, wie, was für Auswirkungen hat das vielleicht auf deine Haltung, was für Auswirkungen hat das auf die Beweglichkeit von deiner Schulter und so weiter und so weiter. Also ich finde, der Stack ist einfach so eine ganz wichtige Basis für viele Dinge, die dann aber noch hinterherkommen. So, es ist nicht damit getan, irgendwie zu sagen, so jetzt mache ich mal irgendwas im Stack, sondern man muss ja auch irgendwie verstehen, was das ist und warum und wann die Anwendung Sinn macht. So, weil da haben wir uns weiterentwickelt. Am Anfang waren wir so, okay, ja, Stack, geil, wir machen jetzt alles immer im Stack, im Training. Und inzwischen gibt's halt Dinge, wo es mir wichtig ist, wo ich einfach auf meine Position achte, also Übungen und andere Übungen, wo mir das scheißegal ist. Und so das verstehen zu können und differenzieren zu können, so, das ist wie immer das Wichtige. Das halt nicht, wie ist der Spruch, sonst ist jedes, wenn du nur einen Hammer hast, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel oder so.
Ja, und es fragilisiert dich halt auch im Kopf. Also es fragilisiert und limitiert dich extrem, wenn du, also das ist ja auch das, was der Quiz gerade beschreibt, was ich auch versucht habe zu beschreiben. Da kommen wir ja her, dass man einfach dann irgendwie Stack, 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 Stack only und so weiter. Und es gibt halt einfach Sachen, da würde man sich extrem limitieren, wenn man die im Stack machen würde. So. Nächste Frage. Hey, MTMT, Andi und Quiz. Wie geht ihr mit der Verantwortung um, die ihr als...
Du als Erster.
Bitte?
Schön, dass du als Erster genannt.
Wie geht ihr mit der Verantwortung um, die ihr als Coaches in Bezug auf die gesellschaftlichen Normen und Erwartungen gegenüber Körperbildern, Fitness und Gesundheit tragt? Gerade in einer Zeit, in der immer mehr Menschen sich über Instagram und Co. Inspiration holen, entstehen oft unrealistische Vorstellungen von gesundem Training und Körperbildern. Wie sorgt ihr dafür, dass ihr nicht nur physiologisch, sondern auch psychologisch und gesellschaftlich verantwortungsbewusst arbeitet, ohne den Druck der perfekten Ergebnisse zu fördern? Beste Grüße aus Brandenburg.
Jo. Shoutout Brandenburg. Wie wir das machen? Naja, indem wir halt einfach so sind, wie wir sind, würde ich sagen. Indem alles, was wir machen, nicht irgendeine gekünstelte, unauthentische Fitness-Scheiße ist. Indem wir im Podcast über die Themen reden, über die wir reden und so drüber reden, wie wir drüber reden, indem wir uns so zeigen, wie wir sind, indem wir keine Rolle einnehmen und indem wir regelmäßig auch, glaube ich, gar nicht unbedingt proaktiv gewisse Dinge ansprechen müssen, weil wir sie halt einfach anders verkörpern und anders leben, als es jetzt so, keine Ahnung, der klassische Fitness-Influencer zum Beispiel macht. Also wir reden da nicht viel drüber, sondern wir machen halt irgendwie die Sache und ich glaube, das funktioniert auch irgendwie ganz gut. Oder? Also die Verantwortung ist uns sehr, sehr wohl bewusst und da reden wir auch regelmäßig drüber. Also zum Beispiel vor ungefähr einer Stunde in einem Call mit einem unserer Partner genau über dieses Thema geredet. Also diese Verantwortung ist uns sehr, sehr bewusst, die wir haben. Und ich glaube, wir müssen nicht mehr machen, als quasi authentisch sein, weil wir nicht so körpergestört sind, wie es halt leider breite Teile der Fitnessbranche sind. Also Body Dysmorphia, irgendwelche Essstörungen als normal verkaufen, das ständige sich Sachen verbieten und so weiter. Das sind wir nicht, das leben wir nicht und das stellen wir auch nicht dar. Und so machen wir das, indem wir selbst sind, weil wir so sind, weil uns gewisse Dinge scheißegal sind und uns gewiss ganz viele Sachen extrem nerven, die quasi durch die komische Instagram-Fitnesswelt irgendwie normalisiert sind. So, wir verkörpern das einfach nicht. Würde ich sagen.
Ja, also so der Call nach Körperbildern und so. Wir sprechen ja schon seit geraumer Zeit davon, dass eben gerade die Fitnessbranche eben neue Bilder zeigen muss, um letztendlich mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, wirklich zu sagen, so hey, das könnte auch mein Jam werden. Und nicht zu sagen, hey, die sind eh alle auf Roids und am Ende des Tages, ich kann das eh niemals erreichen, deswegen bleibe ich lieber weiterhin irgendwie inaktiv und frönen halt einfach so meiner fremdverantworteten Opferrolle. Ich glaube, da haben wir natürlich eine große Verantwortung, dass wir sehr vielen Menschen die Möglichkeit geben, quasi auch eben ein selbstbestimmtes und selbstwirksames Leben zu leben. Weil das kann jeder und jede. Und der Verantwortung, der Pflicht sind wir uns extrem bewusst. Und wie der Chris schon gesagt hat, also es ist einfach so, wir leben das halt vor. Also es ist ja keine Rolle, die wir hier spielen, sondern das, was wir hier sagen, das, was wir darstellen, auch auf Instagram und so weiter, das ist uns sehr, sehr wichtig und das ist einfach authentisch und real das, was uns darstellt.
Ich hatte letztens so einen Gedanken, oder es war nicht nur ein Gedanke, da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, jetzt über den, ich sag mal, klassischen Fitness-Influencer, der ja auch so Lifestyle-Influencer ist. Und also alleine das so, der oder die lebt einen gewissen Lifestyle vor auf Instagram und Leute wollen dem nacheifern. So funktioniert es ja. Das ist Influencer-Marketing und dieses ganze seltsame soziale Konstrukt, was sich da so aufgebaut hat über die letzten Jahre. Und ich glaube, manchen Leuten oder ganz vielen Leuten ist einfach nicht klar, ein Fitness-Influencer, der verdient sein Geld, indem er einen gewissen Lifestyle darstellt. Und ich sage absichtlich darstellt, weil der diesen Lifestyle nicht lebt, sondern er stellt den dar. Das ist was Darstellerisches. Das ist oft nichts Echtes, sondern das ist, dieser Mensch macht es, weil er so sein Geld verdient. Sich zu inszenieren auf eine gewisse Art und Weise. Und Leute eifern diesem Lifestyle hinterher, obwohl sie halt einen Beruf haben und keine Zeit haben, morgens 2 Stunden ihr Frühstück extra schön herzurichten und die Makros davon zu zählen und so weiter. Und da gibt's, glaube ich, eine sehr, sehr große Diskrepanz. Und jetzt weiß ich wieder, warum ich da so drüber nachdenke, so viel in letzter Zeit. Ich habe ein Reel gesehen von einer Fitness-Influencerin und die hat so erzählt, so, oh ja, die war genau in diesem Grind drin. So, die musste ihren Lifestyle darstellen, musste sich inszenieren. Und surprise, das hat sie total unglücklich gemacht. Surprise, sie war total essgestört. Surprise, sie hatte eine krasse Körperwahrnehmungsstörung von sich selber. So, ja, ich weiß, mindblowing. Und hat sie so erzählt, dass sie halt so, und ich fand es gut, aber ich fand es auch sehr bedenklich, dass sie halt zurückgefunden hat zu einem normalen Lifestyle. Die hat angefangen, sich zu erlauben, am Wochenende mit ihren Freunden essen zu gehen. Und ab und zu mal was zu trinken und ab und zu mal feiern zu gehen und so weiter. Und ich habe das gesehen und ich musste wirklich, also ich habe mich gefreut für diese junge Dame, dass sie sich gelöst hat von diesem performativen, inszenierten Lifestyle und quasi zurück zu sich gefunden hat. Aber auf der anderen Seite musste ich auch extrem krass den Kopf schütteln, weil, also wo sind wir denn gelandet in dieser komischen Fitnessbranche? Dass Leute das quasi für erstrebenswert, für gesund halten, diesen Lifestyle, der da verkörpert wird von Leuten, die dafür bezahlt werden, diesen Lifestyle zu verkörpern. So Leute, da müssen wir alle mal kurz die Scheuklappen von den Augen nehmen. Ich weiß, das heißt nicht so, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und es mal für das ansehen, was es ist. Das sind oft sehr unglückliche Menschen, die das machen, weil sie so ihr Geld verdienen. Die müssen so einen Lifestyle leben, weil sie damit ihr fucking Geld verdienen. Nicht, weil sie es wollen, nicht, weil es ihnen Spaß macht und auch nicht, weil es gesund ist. Und ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber die Frage hat das jetzt getriggert. Und ich denke mir immer so, Leute, wir können doch einfach ein ganz normales Leben leben, die Sachen machen, die wir gerne machen, die Sachen essen, die wir gerne essen, das Trinken, was wir gerne trinken. Und
aber normal gilt es erstmal zu definieren.
Und das ist ein gesundes Leben. Ja, aber eben das, was die Frau in meinem Beispiel gemacht hat, war halt nicht normal, weil sie sich halt ja.
Punkt.
Gut. Das ist ein Riesenthema,
mir
das ist ein
Riesenthemenkomplex. Ja, Punkt jetzt mal. Mir ist der Bereich hier, der Aspekt dieser Fragestellung noch wichtig. Ohne den Druck der perfekten Ergebnisse zu fördern. Da liegt schon der Denkfehler.
Was für perfektes Ergebnis, Alter. Perfektes Ergebnis ist, dass wir ein gutes Leben leben und zufrieden sind. Und nicht das, was im Social-Media-Kontext als perfekt ist. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Mhm. So.
Es ist total wichtig, dass wir eben verstehen, dass Fitness eben als erstes Anpassungsfähigkeit bedeutet und eigentlich gleichzusetzen ist mit einer extrem großen Variabilität. Und wenn du so einen Fitfluencer-Lifestyle frönst, dann bist du absolut das Gegenteil. Du bist 0,0 exactly. anpassungsfähig. Du hast die kleinste Variabilität, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Also allein schon, wenn man sich vorstellt, du isst 7-mal in der Woche, 5-mal das Gleiche am Tag.
Alter.
Weißt du, was ich meine? Also ihr wisst, was ich damit sagen will. Das kann ja nicht, also ist das variabel? Das ist das Gegenteil von variabel. So, den Druck der perfekten Ergebnisse, das ist basierend auf Körperbildern, die eben natürlich extrem sind. Und wo kommen die wieder her? Aus dem Bodybuilding. Ja, ich meine, wenn wir halt Fitnesstreibende sind, natürlich sind wir selbstverliebt. Natürlich wollen wir Muskeln haben. Natürlich wollen wir uns irgendwie geil fühlen, cool fühlen, sonst irgendwas. Also alles so tiefenpsychologische Motivationen, die einfach da sind, die sind ja auch nicht verkehrt. Aber die müssen hergehen mit einem gesunden Menschenverstand. Und den haben wir halt nicht mehr. Das ist genau das Problem. Wann hat MTMT davon angefangen zu sprechen? Also ist schon ein paar Jahre her. Aber es ist genau das Problem, Leute. Was
es halt gibt. Aber ja, der gesunde Menschenverstand geht halt immer mehr flöten. Und komischerweise geht es so einher mit der Entwicklung von Social Media.
Ja, natürlich. Variabilität, Leute. Das ist das Zauberwort. Ist gleich Fitness. Ist gleich Anpassungsmöglichkeit. So. Also das, was du sagst. Ich komme jetzt gerade wieder aus Stuttgart. Nur ein kurzer Schwank, um das zu sagen.
Let's go.
Ich hatte ein Event in Stuttgart und war beim Abendessen in eine Weinbar und wir haben gedacht, so okay, also wir waren zu dritt, haben gedacht, ja, wir trinken halt eine schöne Flasche Wein und essen ein bisschen was dazu. Es ist absolut so.
Als ob, Andi.
Es ist so krass eskaliert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hey, und ich habe es genossen, jeden einzelnen Schluck, jeden einzelnen Bissen und so weiter. So, wir müssen echt anfangen und jeder Bodybuilder und jede Bodybuilderin und so weiter, die ich wünsche euch natürlich, dass ihr in der Offseason auch so viel essen könnt, wie ihr wollt. Also so, speaking about, ist es gesund? So. Anderes Thema, das sind LeistungssportlerInnen. Hey, wir, wenn wir uns irgendwas wegknapsen, pathogenetisch, ich will auch einen Zugewinn haben, auch halt MTMT-Lingo der ersten Stunde und so weiter. Alles, was ich hier mache, soll ein Zugewinn sein. So. Nicht eine Restriktion. Was ist? Es macht doch keinen Spaß. Wieso? Müssen wir doch gar nicht. Wir sind doch aktive Menschen, wir trainieren unsere Muskeln und so weiter. So, brauchen wir 10% Körperfett? Nein. So, ist es gesund? Wahrscheinlich auch nein. So.
Nein.
Das Verständnis für Gesundheit, also auch das muss halt alles beachten, was da reinspielt. Und Gesundheit irgendwie mit Fitness gleichzusetzen und dann Fitness gleichzusetzen mit eben so gewissen Körperbildern, die ihren Ursprung im Bodybuilding haben. So, da ist von vornherein schon so viel verkehrt. Und was bedeutet auch leistungsfähig und ja. So dieses ganze Zeug, das ist alles so, die Fitnessbranche, Leute, das ist so eine abgefuckte Branche, gerade wie sie sich darstellt auf den sozialen Medien. Und das müssen wir durchschauen und da müssen wir am Ende drüber stehen, damit wir uns selber nicht anstecken lassen von diesen gestörten Verhaltensweisen, die als gesund verkauft werden.
Und ich sage euch eins, Leute außerhalb der Branche, die sich sowas anschauen, die zeigen mit dem Finger auf die Leute in der Branche und denken sich so, haha.
Und sie tun es vollkommen zurecht.
Ja, das ist wirklich krass, das ist echt hanebüchen.
So, ich habe letztens meine neue Lieblingsinfluencerin übrigens gefunden. Ja. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber die fährt immer zum Training und im Auto knallt sie sich ein White Monster, raucht eine Camel, ballert irgendeinen krassen Track und dann geht sie geil trainieren. Und ich sag, es geht nicht darum, dass ich hier sage, irgendwie Rauchen ist gut oder so, aber die macht halt fucking ihr Ding und ich glaube, die hat eine gute Zeit. So, weißt du, und ich glaube, die hat einfach Spaß an ihrem Leben. Ich glaube, das ist ein gesunder Mensch. Und dann sehe ich andere, wo du einen Satz hörst und sofort merkst so, okay, der oder die spielt eine Rolle, ja. Und trotzdem folgen diesen Menschen hunderttausende Leute, die anscheinend nicht verstehen, dass sie da keinen echten Menschen folgen.
Ja, es ist verrückt.
Sondern dem Bild von einem Menschen.
Gut, weiter geht's.
Okay.
Shoutout.
Auch da könnte man ewig drüber reden. Das habt ihr übrigens so an euch. Also Patrice. Die Fragen, die ihr uns stellt, so die meisten davon könnten immer eine ganze Folge triggern. So, also
jetzt hör auf, du laberst eh so viel heute.
Gut, also ich weiß, es tut mir also, auch Shoutout. Nicht leid.
Wie sollte am besten eins Training, ist das wieder so deine Sprache? eins Training?
Nee, den Trend habe ich nie mitgemacht.
Mit Sprunggelenksarthrose aufgebaut sein. Sind Plyos beispielsweise sinnvoll? Laut meinen Orthopäden soll ich nur Fahrrad fahren. Haha, so ein Bullshit.
Was? Haha, was?
Haha, so ein Bullshit.
Ja. Fahrradfahren auch schon zu krass eigentlich. So Sprunggelenksarthrose. Ab in den Rollstuhl. Was ist die Frage?
Sind Plyos beispielsweise sinnvoll?
Können auf jeden Fall sinnvoll sein. Ich meine, du hast halt eine andere Ausgangslage, so in der du dich vielleicht befindest. Und dementsprechend solltest du es beachten, gerade was Intensität und Volumen angeht. Da würde ich sagen, fuck around to find out. Und erstmal mit extensiven Plyos anfangen und gucken, wie sich das anfühlt, ob dir das gut tut. Aber eine Sprunggelenksarthrose wäre meiner Meinung nach keine Kontraindikation für Plyos. Mhm. So viel kann man schon mal festhalten.
Ja. Die Frage ist natürlich auch, wie sollte ein Training generell aussehen bei Sprunggelenksarthrose? Also ich würde auf alle Fälle sagen, check, wie sich deine Knochen bewegen können. Also so, was war die underlying cause in the first place überhaupt? Wir sehen ja immer wieder, und du bist ja jetzt auch Team, Knochen müssen gute Sachen machen.
Was war die underlying cause in the first place überhaupt? So ein Andi, Alter.
Ja, ist das auch so, diese, wie heißt es? Popkulturelle Sprache. Das ist einfach
nur Englisch,
oder?
Das ist so Klingseisen-Denglisch.
Klingseisen-Denglisch. Ist ja auch egal.
Was machst du eigentlich mit deiner Nase die ganze Zeit?
Ich krieg keine Luft, Mann, und ich will die einfach aufmachen.
Du musst so machen.
So ziehen.
Die so zur Seite. Und dann kannst du durch die Nase arbeiten.
Okay. Also, ich würde sagen, das Wichtige ist.
Du musst nicht deine Stimme verstellen.
Hab ich nicht.
Du musst es nicht lächerlich machen.
Passiert.
Das ist eine legitime Technik, die ich dir gerade gezeigt habe.
Also, du solltest auf jeden Fall mal checken, ob sich deine, ob dein Fuß gute Sachen machen kann. Und da würde ich auf jeden Fall ansetzen. Und darauf aufbauend, so heißt es, kannst du natürlich auch Plyos machen, logischerweise.
Also dein Fuß gute Sachen machen kann. Wie gut kann sich dein Fuß bewegen? Ist dein Fuß quasi variabel anpassungsfähig? Der Fuß kann sich theoretisch sehr dynamisch bewegen. 26 Knochen, 33 Gelenke, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Und diese Funktion zu trainieren, also auch wirklich sehr spezifisch quasi Fußtraining zu machen, kann total sinnvoll sein, einfach damit die Last besser durch dieses System Fuß verteilt werden kann und dann natürlich auch durch deine Sprunggelenke und so weiter und nicht gewisse Überlastungserscheinungen verstärkt werden, sondern verkleinert werden über Zeit. Das wäre wichtig. Und ansonsten belaste dich, trainier progressiv in allen Bereichen, auch im Plyos. Das Wichtige ist eben, wenn man irgendwas hat, dass man einen richtigen Einstiegspunkt findet. Und der sollte erstmal konservativ gewählt sein, dass du halt nicht zu schnell zu viel machst, sondern einfach langsam eine gewisse Kapazität aufbaust und eben dein Training als den langfristigen Prozess annimmst, der Training eigentlich immer ist oder zumindest sein sollte.
Ja, die Prinzipien sind immer gleich.
Und dann machst du einfach ein geiles Krafttraining. Ich sag jetzt mal so MTMT-Style, was halt alles beinhaltet. Von Plyos über Intervalle bis zu Krafttraining in verschiedenen Positionen, variablen Bewegungsmustern und so weiter.
Ja.
So irgendwie.
Das, was am meisten Körner raubt, ist wirklich Sachen neu zu machen.
Ja. Deswegen ist es auch nicht so leicht, eben neue Bewegungsoptionen zu lernen und so. Ja. Das ist schon Arbeit. Also das meinte ich eben mit so mit dem Fußtraining.
Aber das ist essentiell. Also ja, du kennst es ja eh, du hörst uns ja zu. Einfach nur drauf trainieren macht es natürlich nicht besser. Bis zu einem gewissen Grad ja, aber dann nicht mehr darüber hinaus.
Und noch eine abschließende Empfehlung. Oh, ist
der labert heute so viel. Ja. Findet ihr nicht auch? Ja, Entschuldigung.
Lass mich doch.
Ja.
Vielleicht ab und zu mal mit einem Profi arbeiten. Das ist generell bei solchen Sachen, also das könnte ich immer sagen, wenn jemand halt so eine Frage stellt, so ich habe XY, wie soll ich trainieren? Also geh zu jemandem, der sich einfach wirklich gut auskennt mit Bewegung, mit Training. Gönn dir ein paar Session Personal Training oder geh zu einem guten Physiotherapeuten, hol dir da Input und so weiter und so weiter. Das hilft meistens.
Das sagen wir eigentlich viel zu wenig, weil es irgendwie so auch da ist irgendwie wahrscheinlich.
Ja, aber
Ist es halt nicht, gell?
Ist es, glaube ich, nicht. Und ja. Ich denke mir das immer wieder bei den Fragen, die wir kommen. So, aber da ist natürlich dann auch wieder die Sache, okay, zu wem soll ich gehen?
Ja.
So, das ist der Rant von der letzten Folge. Mhm. Weil nur weil irgendwer irgendwelche Credentials hat, ist noch nicht gesagt, dass der Mensch kompetent ist. Schau zum Beispiel auf die MTMT-Map. Vielleicht ist jemand in deinem Umkreis, zu dem du gehen könntest. Shoutout MTMT-Map findet ihr auf unserer Homepage. Da kann man auf jeden Fall mal hingucken.
Nils. Hallo.
Nils.
Gute.
Gute.
Was unterscheidet ein Team von Kollegen für euch? Was ist erfolgreiche Unternehmenskultur und Führung? Ich habe den Anfang nicht verstanden.
Was unterscheidet ein Team von Kollegen? Also die zwei werden gegenübergestellt.
Was Oder? Unterscheidet ein Team von Kollegen? Ah, jetzt verstehe ich es. Ein Team von Kollegen.
So Nein, nicht, du musst gell? Da ein Komma dazwischen machen. Ein Team?
Was unterscheidet ein Team? Da müsste man ein Komma machen. Ja, Nils, hättest du mal besser aufgepasst.
Also wenn ich jemanden grammatikalisch korrigiere, dann sollte derjenige sich wirklich Gedanken machen, wenn ich irgendwas von Komma erzähle.
Also nochmal, was unterscheidet ein Team von Kollegen für euch? Was ist erfolgreiche Unternehmenskultur und Führung? Wie baut man sowas auf? Auch bezogen auf Leadership Skills. Ich habe das Gefühl, das kommt in vielen Unternehmen zu kurz.
Ja, erzähl mal, Andi, wie du das gemacht hast und immer noch machst.
Was ist erfolgreiche Unternehmenskultur? Also erfolgreiche Unternehmenskultur ist eine Unternehmenskultur, die es erstmal gibt. So?
Ja, Facts.
Ist so. Also es
ganz
muss,
viele Läden haben einfach keine Kultur.
Es muss erstmal eine Kultur geben, damit sie erfolgreich werden kann. Das heißt, man muss sich natürlich schon auch mal zu einem gewissen Punkt Gedanken darüber machen, wie will man denn hier weitergehend, wie will man denn führen, was auch immer das bedeutet am Ende des Tages. Was sind die Leadership Skills etc. 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 Und ich glaube, was wir hier bei MTMT haben, ist auf alle Fälle halt eine Kultur, die auf Werten basiert, die wir alle gleichermaßen in uns haben. Und natürlich haben wir hier gerade in dieser Firma, die diesen Output auf den sozialen Medien bringt und so extrem viele Runden gedreht über die Werte, die wir mitbringen und die davon ableitbaren Möglichkeiten und auch Verantwortungen. Davon haben wir ja schon viel gesprochen heute. Und auch unten im Gym, in der physischen Dienstleistung, haben wir uns tatsächlich schon sehr, sehr früh Gedanken darüber gemacht, so für was wollen wir eigentlich stehen? Also halt all das, was wir irgendwie so wahrscheinlich in uns tragen, wurde mal nach außen gestülpt und mal verbalisierbar gemacht. Und das ist Unternehmenskultur. Also, dass du dir wirklich einfach mal Gedanken darüber machst, so hey, ja, für was stehe ich überhaupt?
Das heißt, die Grundlage für eine Kultur und Unternehmenskultur sind geteilte Werte schon mal.
Geteilte Werte, auf jeden Fall. Und auch so die zum Leben berufenen Werte, dass du das wirklich auch mal benennen kannst. Das ist ja das, was ich auch immer sage, so tell me what you do in one sentence und tell me your story. Also diese ganzen Mini-Workshops, die ich ja immer mit Menschen auch mache, die haben wir ja natürlich intern total oft gemacht. Das ist einfach eine ganz wichtige Sache. Und dann glaube ich einfach so, hast du als Leader überhaupt die Intention zu leaden? Ist es wirklich was du gerne tust? Oder ist es dir eher vielleicht sogar zuwider? Hast du gar keine wirklich faktischen Kapazitäten, dass du dich um Menschen kümmerst, in deinem eigenen Team, um deine eigenen Kollegen? Und da gibt es sicherlich einfach Menschen, so, ich meine, da haben wir auch schon so oft drüber gesprochen, die das halt vielleicht inhärent mehr, ich will nicht sagen können, also es ist ja so, das ist ja mein Imposter-Syndrom, das ich immer und immer wieder habe, wo ich mir denke, so, das kann doch jeder. Es ist eine Entscheidung, glaube ich, die man treffen muss. Und dann könnte es jeder. Vielleicht nicht jeder, aber halt viel mehr Leute. Verstehst du, was ich meine?
Jein.
Also, und das, also es ist jetzt nicht Fishing for Compliments, aber ich glaube auf alle Fälle, dass viel, viel mehr Leute viel besser führen könnten, wenn er oder sie sich proaktiv dazu entscheiden würden, dass sie diese Rolle haben.
Ja, mit Sicherheit.
Und dass es auch so ist, dass man also halt...
Das fängt doch alles irgendwie mit einer proaktiven Entscheidung hoffentlich an.
Ja, so. Willst du es wirklich? Absolut.
Klassische klassische Andi-Frage.
Und dann am Ende des Tages halt wirklich auch so diese... den Wert darin auch zu sehen. Den Wert und auch die Notwendigkeit für eine Unternehmenskultur und für einen gewissen Leadership, den man eben an den Tag bringen muss. Wir alle sind Leader, sage ich ja immer wieder, in den Situationen, wenn wir mit Menschen arbeiten. Wenn wir da kein Leadership beweisen, dann machen wir keinen guten Job. Das ist wirklich die erste Entscheidung, die wir treffen müssen.
Aber ich meine, du vermischst ja jetzt schon irgendwie das Thema Leadership mit dem Thema Unternehmenskultur.
Ja, jein. Also so das eine führt zu dem anderen. Die Unternehmenskultur, die wir bei MTMT geschaffen haben, basiert darauf, dass wir uns Gedanken darüber gemacht haben, und jetzt kann ich vielleicht inhaltlicher werden, wie wollen wir mit uns selbst agieren? Also was sind die Werte und die Anforderungen, die wir als Coaches an uns selbst stellen? Darauf aufbauend, was für Anforderungen haben wir im Kontext, im Dialog mit dem Menschen, mit dem wir arbeiten? Was haben wir für Anforderungen im Kontext mit dem Kollegen oder mit der Kollegin, mit der ich arbeite? Und dann ganz faktisch gesprochen auch, was habe ich für eine Anforderung an den Kunden oder die Kundin meines Kollegen oder meiner Kollegin? Das heißt, alle potenziellen Interaktionen mit Menschen in diesem geschlossenen Raum MTMT Gym sind wertebasiert durchdefiniert. Und das haben wir gemacht aus dem Grund, weil wir das eben mal zum Leben erwecken wollten, was wir halt in uns tragen. Und für Leute, die es vielleicht nicht so inhärent.
Das sind wiederum die geteilten Werte.
Das sind die geteilten Werte. Was Leute vielleicht nicht so inhärent mitbringen, dass die sich daran orientieren können. There's leaders and there's followers.
Und dann ganz konkret, naja, man muss halt die richtigen Leute einstellen. Und dafür braucht es halt jemanden, der ein Gespür dafür hat, wie Leute sind, also halt Menschen gut lesen kann. So wie das Orakel hier, was neben mir sitzt, dass halt einfach das Team erweitert wird durch Menschen, die da einfach menschlich reinpassen. Hm. Und da braucht es halt jemanden, der das halt checkt und das halt irgendwie sehen kann. Und dann noch was ganz Konkretes, das finde ich auch immer so, ich finde es immer wieder lustig, mir so Geschichten von meinen Freunden anzuhören, die so corporate-mäßig arbeiten. So wie Leute eingestellt werden und so, nach welchen Kriterien und so. Da bin ich immer so, ach, so läuft es in der echten Welt. Das ist ja absolut wild. Aber gut, und zweiter sehr, sehr konkreter Punkt sind einfach die Teamtrainings bei MTMT. Das ist halt der ultimative Kulturbilder jetzt in dem spezifischen Bereich, in dem wir sind. Das war schon immer der ultimative Kulturbilder. Das war der ultimative Teambilder. Das ist immer noch der ultimative Teambilder. So, nichts geht da drüber. Wenn es um Kultur geht, so wie willst du eine Kultur in einem Unternehmen formen, wenn die Teile dieses Unternehmens nicht gemeinsam irgendwie Zeit verbringen regelmäßig? Ja, das ist dadurch abgedeckt. Und dann verbringen sie sogar gemeinsam Zeit in der Sache, um die es geht in diesem Unternehmen. Verrückt.
Das ist ja crazy. Das ist crazy.
Was stand da noch drin?
Ja,
oder wurde die zufriedenstellend beantwortet?
Weiß ich es nicht, muss der Nils dann sagen, aber ich denke schon. Ich
sag Bescheid, Nils.
Hey, über Unternehmenskultur und Führung und Leadership und so weiter kann man ja nicht mehr aufhören zu sprechen, natürlich.
Sag ich ja, jede Frage eine Folge.
Logischerweise. Nächste Frage von Nils. Wie glaubt ihr, werdet ihr von außen wahrgenommen und seid ihr damit zufrieden?
Also ich bin sehr zufrieden damit, wie ich von außen wahrgenommen werde, weil ich regelmäßig Feedback bekomme von euch. So, ihr seid ja das Außen, ihr, die jetzt zuhört, Leute, die ich noch nie gesehen habe, die ich noch nie kennengelernt habe, die auf Instagram irgendwie Nachrichten schicken und so weiter. Also damit bin ich sehr happy, weil das spiegelt ja irgendwie auch wieder, wie wir wahrgenommen werden. Und natürlich gibt es auch manchmal irgendwie Stimmen, wo man merkt, okay, der nimmt mich anders wahr. Das ist auch okay. Das habe ich, musste ich zwangsweise lernen über die letzten Jahre, auf gewisse Meinungen und wie mich andere wahrnehmen, einfach nicht so einen Fick zu geben. Auch da habe ich gestern mit meiner Freundin drüber geredet. Das ist auch wieder so ein deepes Thema, Mann. Wisst ihr, so dieses, mir ist egal, was andere über mich denken, ist Bullshit. Das ist Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn. Jeder, der sowas sagt, hat nicht verstanden, wie Menschen funktionieren. Es ist ganz normal, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man wahrgenommen wird von anderen Menschen. So, das gehört dazu, das ist Teil vom Menschsein. Die Frage ist halt, wie geht man damit um? So, das ist das Wichtige. Und ich glaube, ich habe da inzwischen einen ganz guten Modus hinbekommen, weil ich gewisse Werte habe, die ich vertrete, die ich lebe. Und ich kann immer mit einem reinen Gewissen ins Bett gehen. So, das klingt jetzt vielleicht so, ist wieder Selbstbeweihräucherung und so. Aber ich weiß, dass meine Motivationen aufrichtig gute sind, warum ich die Sachen mache, die ich mache. Ich weiß, dass ich Leuten mit dem, was ich mache, weiterhelfe. Und das ist für mich einfach ein sehr, sehr großer Anker, wenn irgendwer ankommt und, keine Ahnung, mich kritisiert oder so. So, ja, mach dein Ding. Ich bin sehr, sehr sicher in dem, was ich mache und wie ich es mache. Und deswegen bin ich auch, ja, nicht mehr irgendwie, es tangiert mich nicht mehr, wenn irgendwie kritische Stimmen kommen oder wenn man merkt, dass man nicht so wahrgenommen wird, wie man wirklich ist. Sage ich so, das trifft es, glaube ich, am besten. Das war für mich persönlich eine relativ lange Reise, aber so, we're here now.
Mhm. Ja, ist doch schön.
Ja, und du so?
Naja, also ich kann mich nur anschließen zu dem, was du gesagt hast, das ist doch vollkommen klar. Mir ist es natürlich eigentlich, also ich werde ja in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen. Ich habe jetzt Exposure hier im Podcast, aber ansonsten, also ich schreie halt hier rum und darf manchmal.
Ja, aber das ist ja die Sache. Also wir schreien im Internet rum und dann nehmen uns ja ganz viele Leute auf eine Art und Weise wahr und auf einer Grundlage, die ja nur ein sehr kleiner Ausschnitt von uns als Menschen ist. Und das ist schon weird. Also wenn du einfach weißt, dass es so ist, das ist ein seltsames Gefühl, wenn du quasi in Anführungszeichen eine öffentliche Person bist und Leute nehmen dich wahr und denken, du bist so, weil sie ein paar Instagram-Videos von dir gesehen haben oder so. Ich habe letztens eine Nachricht bekommen von einer, der folgt schon länger. So, ich dachte immer so, das ist eine coole Socke. Und die hat dann irgendwann so geschrieben, so, hey, ich habe jetzt mal den Podcast von euch gehört. Ihr seid ja doch sympathischer, als ich dachte. War ich so, fuck you, aber danke.
Ja, aber das, ich meine, da haben wir in der Vergangenheit schon so oft drüber gesprochen und so. Und du hast es ja gerade schon erklärt auch. Ich denke schon so, dass, also, das wäre genauso, wenn Leute sagen würden, mir ist es egal, wie ich ausschaue. Das ist natürlich nicht egal. Also, das ist natürlich auch niemals egal, wie die Fremdwahrnehmung ist. Die darf nicht Überhand gewinnen, logischerweise. Und man setzt sich natürlich, wie jeder, der in der Öffentlichkeit steht, dem extremen Risiko aus, dass die Fremdwahrnehmung halt den eigenen Lebensmodus operandi bestimmt. So. Und das ist halt ein großes Thema, an dem ja offensichtlich auch viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, zugrunde gehen.
Siehe das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, von der Influencerin, die irgendwann da zum Glück rausgekommen ist.
Genau. Also von dem her, ich glaube, die Rolle, in Anführungsstrichen, die ich hier bei MTMT eingenommen habe in der letzten Zeit, spiegelt schon eigentlich, glaube ich, ganz gut weiter wieder, wie ich auch wahrgenommen werden will, so von euch da draußen. also das ist, ich mag das schon sehr. Also so, mich freuen vor allem dann solche Kommentare, wie wenn wir auf Instagram mal zu sehen sind und dann Leute schreiben, who are these guys? Who the fuck so, are these guys? Also so quasi, wenn Leute mich nicht kennen. Also es bringt ja eigentlich nur auf den Punkt so, dass wir nicht die Exposure haben, beziehungsweise einfach halt wahrgenommen werden für das, oder halt jetzt in dem Falle ich, für das, was ich zum Beispiel hier auf dem Podcast mache mit euch, die das ja offensichtlich regelmäßig hören. Und das macht mir einfach riesigen Spaß. Also so, ich bin total zufrieden damit, weil das ist ja so der zweite Teil deiner Frage. Und ich glaube, dass auch so, der Spruch lautet ja, if you can't stand the heat, don't go in the kitchen. Und ich glaube, das bringt so gut auf den Punkt. Also so, das ist eine proaktive Entscheidung, die man irgendwann mal trifft. Ja, ansonsten kann man das nicht machen. Und ich glaube, wir sind so zufrieden mit dem, wer wir sind. Und wir haben so eine große Selbstakzeptanz, dass so die ganzen Fragezeichen, die potenziell Leute setzen, indem sie halt irgendwie einen Trigger finden bei uns und, keine Ahnung, sagen, du hast aber schöne Füße oder du hast aber hässliche Füße oder du bist ja eigentlich ein Lauch oder whatsoever, you get the point. Dass das so nicht abprallt, das nimmt man natürlich schon wahr, aber es ist einfach nicht mehr so wichtig. Also diese Stimmen sind einfach nicht mehr so laut.
Und wenn die Stimmen mal zu laut werden, so viele Leute eben betreiben im Internet irgendwie Virtue Signaling und stellen sich immer da und machen irgendwie Content, wo sie am Ende sich irgendwie als gut inszenieren und so weiter. Und ich denke mir immer, wenn ich das sehe, so, woher kommt dieses Bedürfnis, sich so darzustellen? Weil das Urteil, das mir wirklich quasi wichtig ist, das Fremdbild, das mir wichtig ist, ist das Fremdbild von Leuten, die ich tatsächlich kenne, mit denen ich regelmäßig Zeit verbringe. So, das ist das Wichtige. Was kriegst du da gespiegelt? Wie gehe ich mit, keine Ahnung, mit dem Andi um, mit meiner Freundin, mit meinen Freunden und so weiter. Also das sind die wichtigen Beziehungen. Und da haben Leute, die im Internet irgendwie ein paar Reels von dir sehen, die haben keine Ahnung, wie du wirklich bist. Und dementsprechend ist es dann doch, wenn man sich das bewusst macht, dann relativ egal, wie sie dich sehen, weil sie halt einfach dich nicht kennen, weil sie dich in so winzig kleinen Ausschnitten in einem gewissen Kontext erleben und nicht, wie du wirklich bist als Mensch. Also darum geht's. So, wie du in der echten Welt agierst mit Menschen. So, und was du da quasi für ein Feedback bekommst, in Anführungszeichen.
Und also jetzt nochmal so.
Weil da verliert man sich oft in dieser Internetwelt. Man verliert sich oft darin, in der Meinung und den Eindruck, den irgendwer von dir hat, den du noch nie face-to-face gegenüberstandest.
Einschätzend, wie wir wahrgenommen werden, ist es ja, also es wäre mir ja total langweilig, wenn wir irgendwie nicht polarisieren würden. Also was, das sind wir halt auch nicht, oder?
Das steckt ja auch drin in der Frage, wie denken wir, werden wir wahrgenommen. Ich glaube, wir werden oft als arrogante Pisser wahrgenommen.
Ja, natürlich. Also Story of my life, aber das ist doch wichtig, oder? Also so, das ist doch schön auch. Also Leute sollen sich doch irgendwie auch aufregen können. Und die anderen, die sollen sich halt denken so, hä, meinen die das wirklich ernst? Und die sollen sich darüber amüsieren.
Allein das ist so lustig. Also weißt du, dass wir wahrscheinlich oft so als überhebliche, extrem selbstbewusste, arrogante Pisser wahrgenommen werden. Es macht alles Spaß. Also dieses Spiel auch irgendwie zu spielen, so inzwischen macht es mir richtig Spaß. Auch wenn es mir in der Vergangenheit öfter mal durchaus auch Leid beschert hat, seltsame Situation.
Also, seid ihr damit zufrieden, dass die Frage kann ich gar nicht verstehen so? Also natürlich. Weil wenn wir es nicht wären, würden wir ja irgendwas anders machen. Oder? Gut, weiter geht's, weil ich habe jetzt schon ein Skill-Meeting eigentlich, glaube ich.
Wie lange podcasten wir schon?
Ja, ja.
Digga, es ist 10 nach 12.
Ja, ja. Wie geht ihr damit um, dass die Wäsche nie mehr so sauber wird wie zu Quees Anfangszeiten?
Und auch nie wieder so gut zusammengelegt. Ja.
Vielleicht hast du das damit gemeint, Nils. Ist es wirklich so gewesen? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Ich meine, die Wäsche wird gewaschen und dann wird sie halt sauber so.
Ja, die wurde auch so gut gewaschen, weil ich habe mich ja auch immer im Keller versteckt und dann halt da geweint und dann quasi sind die Tränen auf die Handtücher getropft und dadurch sind sie extra weiß geworden.
Und weich wahrscheinlich, oder?
Und weich.
Okay, ja, Nils, ich weiß es auch nicht. Vielleicht sollten wir den Quees mal wieder zum Wäschewaschen abstellen. mal schauen. Ja, vielleicht müssen wir einfach mal, das ist nämlich interessant, weil wir müssen eh sprechen. Wegen halt deinem Prof und so weiter. Also kriegen wir jetzt das mal an den Start und so weiter. Können wir da jetzt mal einen kritischen Dialog führen? Das wäre ja schon mal interessant, ich glaube, für alle Beteiligten. Letzte Frage. Okay, der Colani heißt es nicht sogar. Cole Allen. Shoutout. Sehr geehrte MTMT-Team. Als erstes will ich loswerden, dass ihr maßgeblich dazu beigetragen habt, wer ich heute als Trainer bin. Wow, danke. Siehste, so werden wir wahrgenommen, Nils. Ich bin fast 15 Jahre als Trainer. In den fast 15 Jahren als Trainer habe ich mir so viele Fragen gestellt und nach Antworten gesucht. Komischerweise habt ihr diese Themen dann immer aufgegriffen. Wahrscheinlich, weil ihr euch dieselben Fragen stellt als Trainer. Deswegen größte Props an euch, ihr seid einfach geil. Ich arbeite zurzeit die MTMT-Methode durch und eine Frage durch.
Komm, wir schaffen die noch.
Ja, wir schaffen die noch.
Komm schon.
Ich arbeite, ich kriege halt auch einfach so schlecht Luft. Ich arbeite zur Moment. Ich krieg's hin. Ich arbeite zurzeit die MTMT-Methode durch und eine Frage stelle ich mir. Beim Gangzyklus fängt die Innenrotation des Oberschenkels in der mittleren Standphase an und geht dann bis zur terminalen Phase. Das heißt, beim Gangzyklus ist die Innenrotation eher an eine Hüftextension gebunden. Wobei es im Training genau umgekehrt ist. Hüfte geht bei Übungen in Flexion und der Oberschenkel in Innenrotation. Wieso ist das so? Das kann ja nicht nur allein an der Dorsalextension des Fußes liegen. Aber dazu ist mir auch der Buttwink, der durch einen Mangel an Innenrotation des Oberschenkels passiert, laut Connor Harris, ein Rätsel. Danke, beste Grüße und nächstes Seminar bin ich am Start. Okay, nochmal.
Also die Innenrotation vom Oberschenkel, das weiß ich noch, die geht nicht in der mittleren Standphase los, sondern sobald die Ferse auf den Boden trifft, geht die los, diese Innenrotation. Das war mir schon mal wichtig zu sagen.
Vielleicht meinte der,
vielleicht ist aber auch gemeint. Vielleicht ist damit auch schon so ein bisschen, weil dieses ganze Zeug, das ist, hat großes Potenzial für Verwirrung.
Absolut.
Rotationen
offensichtlich
im Gangzyklus und wenn man es dann versucht, auf einen Squat oder sowas zu übertragen, dann wird es noch wilder. Aber ja.
Ich glaube, die grundsätzliche Frage ist, frühe, mittlere Standphase einhergehend mit Innenrotation und Hüftextension.
Mhm.
So, was den Gangzyklus anbelangt und dann letztendlich so quasi Hüftflexion zum Beispiel in einem Squat und darauf aufbauend, daraus hervorgehend danach Innenrotation und Extension. Oder das, ist das vielleicht der Denkfehler?
Das kann sein.
Also dass man halt Phasen irgendwie...
Die grundsätzliche Sache ist...
Oder warte mal, Quiz, für mich, oder ich stelle jetzt die Frage von dir weiter... In einem Squat, bleiben wir jetzt mal beim Squat. Du hast eine flektierte Hüfte, also eine Exzentrik, ja. Du lädst ja, aber du sammelst ja immer mehr quasi Punkte auf. Du bist ja in einer Phase der Expansion, um dahin zu gelangen. Wann findet faktische Innenrotation statt? Ab wann?
Ja, das ist eine gute Frage, also die sich, finde ich, nicht so leicht beantworten lässt wie im Gangzyklus. Weil alleine die Daten, die es gibt, Gangzyklus ist x-mal untersucht worden mit allen möglichen Studien, Messverfahren und so weiter. Deswegen hat man da eine sehr konkrete Vorstellung, mit welchem Timing, welche Knochen in welche Richtung rotieren. Plus insgesamt sind die Winkelveränderungen der Gelenke deutlich kleiner als jetzt zum Beispiel in einem Squat. In einem Squat haben wir das nicht. Wir müssen also quasi aufgrund von den Mechaniken, die wir im Gangzyklus beobachten können, können wir eigentlich nur Hypothesen aufstellen, so könnte das in einem Squat sein. Das mal vorweg. So, es ist auch nicht sinnvoll, einen Schritt im Gangzyklus zu versuchen, das irgendwie 1:1 zu übersetzen auf einen Squat, weil ein Squat grundsätzlich eine komplett andere Bewegung ist als ein Gangzyklus. So viel vorweg. Natürlich gibt es gewisse Parallelen, wie zum Beispiel, wenn du dein Sprunggelenk beugst, also dorsal flektierst und dein Knie sich beugt, dann passiert es normalerweise mit einer Kaskade aus Innenrotation dieser Knochen. Also der Fuß proniert, die Tibia rotiert nach innen, der Oberschenkel rotiert auch nach innen, aber nicht so viel wie die Tibia und so weiter. Aber eben, das ist so, da gibt es auch alle möglichen Biomechanik-Nerds und Leute, die ich viel konsumiert habe über die letzten Jahre und manche sagen so, manche sagen so. Also es ist nicht so einfach. Und alleine die Exzentrik von einem Squat, so man könnte von mir aus sagen, ja, das ist Expansion und dann ist die Konzentrik wieder Kompression. Aber es gibt auch wieder unterschiedliche Phasen in der Exzentrik. Also auch die kann man wieder unterteilen. Und in diesen Phasen werden Knochen eben unterschiedlich rotieren. Und jetzt mal ganz unterm Strich steht, wie nützlich sind diese ganzen Überlegungen oder dieses vermeintliche Wissen dann wirklich für die Praxis? Wie wichtig ist es? Beziehungsweise was daran ist wirklich wichtig? Weil zum Beispiel, ich kann nicht sehen, wie der Oberschenkel sich um die eigene Achse dreht in einer Exzentrik im Squat. Ich kann es nicht messen. Ist es irgendwie vielleicht cool und macht's Spaß, sich darüber Gedanken zu machen? Hell yeah, wenn du mich fragst, so. aber irgendwann bin ich halt auch an den Punkt gekommen, dass ich verstanden habe, okay, gewisse Bewegungsphänomene kann ich faktisch nicht wissen, weil es einfach nicht erforscht ist. So. Okay, jetzt fange ich wieder an zu labern, wie bei jeder Frage in diesem Podcast. Bring mich nochmal zurück.
Ja, eben. Das heißt, beim Gangzyklus ist die Innenrotation eher an eine Hüftextension gebunden, wobei es im Training genau umgekehrt ist.
Hüfte. Das mag es durchaus sein, weil es eben, das sind keine feststehenden Regeln, dass irgendwie Innenrotation immer automatisch bedeutet, die Hüfte muss sich strecken. So, Knochen wechseln ja auch quasi die Rotationsbewegungen. Das kommt dann auch drauf an, je nachdem, wie sich das Becken orientiert. Wenn das Becken zum Beispiel nach vorne kippt, was auch passiert in der Exzentrik von einem Squat, dann wird der Oberschenkel nach innen rotieren, weil es da eine kinematische Kopplung gibt, diese zwischen diesen beiden Strukturen. Ab einem gewissen Punkt wird das Becken aber wieder nach hinten kippen und dadurch wird wahrscheinlich der Femur wieder sich eher nach außen rotieren. Das heißt, man kann nicht sagen, die Exzentrik in einem Squat ist nur Innenrotation vom Oberschenkelknochen, sondern da wird es wahrscheinlich einen Wechsel geben ab einem gewissen Punkt. Nur das auch mal mit eingeworfen, weil eben wir größere Range of Motion durchlaufen in einem Squat als bei einem Schritt im Gangzyklus, wo das noch relativ simpel ist.
Mhm. Hüfte geht bei Übungen in Flexion und der Oberschenkel in Innenrotation. Genau, was du gerade beschrieben hast. Hier, aber dazu ist mir auch der Buttwink, der durch einen Mangel an Innenrotation des Oberschenkels passiert, ein Rätsel.
Boah, da stand ja beides, Conor Harris das gesagt hat, ja, oder? Also ja. da steige ich jetzt auch, da weiß ich jetzt gerade nicht, was die Erklärung von ihm wäre dazu. Aber ja, vielleicht ist es einfach, dass wenn dein Oberschenkel nicht nach innen rotieren kann, kann dein Becken nicht nach vorne tilten oder nach vorne getiltet bleiben und dementsprechend muss es nach hinten tilten.
Ja, aber die Kausalkette verstehe ich aber nicht.
Ich auch nicht. Ich habe gerade nur irgendwie versucht, Sinn aus dieser Aussage zu machen.
Ja, aber für mich würde es natürlich mehr Sinn machen, weil man es genau andersrum verargumentiert, logischerweise, warum der Buttwink entsteht. Also das haben wir auch schon so oft beschrieben.
Also unter der Haube, was da passiert. Und wie gesagt, ich finde es total interessant, auch wenn ich mich jetzt länger nicht mehr so in der Tiefe mit diesen Themen beschäftigt habe. Aber was unter der Haube wirklich passiert, was wir nicht von außen sehen können, ist hochkomplex und auch bis zu einem gewissen Maße individuell. Und, was ich vorhin schon gesagt habe, die Frage ist immer, wie nützlich und anwendbar ist dann dieses Wissen, beziehungsweise ist es überhaupt Wissen oder sind es nur Hypothesen, die wir aufstellen? Das ist wichtig, weil ich glaube, viele Leute gerade in dieser Biomechanik-Bubble, Conor Harris, sehr gutes Beispiel, die stellen gewisse Dinge als Fakten dar, obwohl es biomechanische Hypothesen sind. Und ich finde, das muss man einfach auf dem Schirm haben. Man kann sich damit beschäftigen, aber es ist nicht Gesetz, was ein Conor Harris sagt, weil viele von diesen Konzepten, auf denen der seine Lehren aufbaut, sind theoretische Konstrukte erstmal, die nicht 100% erforscht sind und bestätigt sind. Und eben, eine Hüfte kann sich strecken und ein Oberschenkel kann nach innen oder nach außen rotieren und eine Hüfte kann sich beugen und ein Oberschenkel kann nach hinten oder außen rotieren. So, auch das ist wichtig fürs Verständnis. So, unser Bewegungssystem ist sehr, sehr variabel und kann ganz viele Dinge miteinander koppeln. Und ein Squat ist kein Gangzyklus. Ein Sprint ist auch wieder zum Beispiel was anderes als ein Gangzyklus. Es geht darum, dass man sich so grundsätzliche Prinzipien aus sowas wie einem Gangzyklus eben abschauen kann. Und dadurch kriegt man ein besseres Verständnis dafür, wie zum Beispiel Bewegen auch im Gym funktioniert. Trotzdem nicht eins zu eins übertragen. War das nützlich, mein Gelaber,
ich glaub schon,
zu dieser Frage?
Ich glaube, dass das total nützlich ist, total wichtig ist.
Ich müsste mich da auch nochmal reindenken, weil das sind immer so Sachen.
Das ist halt, wie du schon gesagt hast, also so Sprint ist gleich ja schneller Gangzyklus. Nein, ist halt was ganz anderes, ganz andere Geschwindigkeiten, dementsprechend ganz andere Kräfte, ganz andere Voraussetzungen an das System etc. etc. Und Krafttrainingsbewegung sowieso. Okay, ich bin jetzt weg, ciao. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Q&A macht mir immer extrem viel Spaß, auch wenn ich zum Ende hin nicht mehr lesen konnte. Macht aber nichts.
Macht gar nichts. Ja, danke fürs Zuhören. Wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Ich muss jetzt auch los. Ich glaube, ich habe genug geredet für heute.
Ja. Okay, ciao.
Okay, bye.